Das, du weißt, dass das Rätsel der weiblichen Ejakulation gelöst ist?
Ja.
Also Squirting in der Branche offensichtlich auch tituliert?
Ja, weiß ich.
Hast du es mitbekommen?
Ja.
Es ist nur Cola.
Ja, es ist nur Pisse.
Ja,
erstaunlicherweise. Liebe Jungs, die draufstehen. Scheiße.
Also ich habe ja in meiner Zeit schon viele Dinge, aber Squirting war immer so eher nicht das, die Faszination habe ich nicht verstanden.
Ich glaube, das ist so ein Gabeding. Ja. Hier, guck mal her, wie ich es meiner Frau besorgen kann. Was meine Frau, die übrigens jetzt tatsächlich zum ersten Mal während einer Aufnahme in meiner Nähe sitzt, hat ihren größten Spaß im Übrigen gerade.
Ja. Ja, aber das ist ja, das kann man ja an anderen Dingen festmachen, ne? Also Wasser, was an den Scheiben runterläuft, glühende. Aber lassen wir das ist alles kaputte Betten. Das ist, für all diejenigen, die das interessiert, Squirting ist offensichtlich ein, und deswegen darf ich das auch erzählen, eine urbane Legende, ganz offensichtlich, weil es sich dabei ganz offensichtlich eher um das Entleeren der Blase handelt.
Ja,
kann man jetzt drüber nachdenken.
Aber es ist ja doch induziert durch, nehme ich jedenfalls mal an, durch Erregung oder durch den Akt an sich. Also insofern ist ja nicht so, dass sie 3 Tage nicht auf dem Klo war. Meine Frau ist wirklich irritiert.
Es ist ja so die Frage. Ja, ist ja gut, da sollten wir uns vielleicht mal eine Frau demnächst zu Gast in die Sendung einladen, die da drüber redet.
Profund. Ja, wenn meine Technik nicht so scheiße heute, dann hätten wir einfach auch meine Frau dazu genommen.
Können wir das nächste Mal dazu nehmen.
Die jetzt gerade sehr entsetzt blickt, aber das geht hier nicht, weil die Technik hat bei mir so komplett versagt. Also so komplett am Stück. Ne? Also ich weiß, du bist kein Mensch der Technik. Aber ich werde dir das gleich irgendwann noch erklären. Du willst noch vorher noch was fertig erzählen?
Nee, ich war jetzt einfach an der Stelle erstmal fertig und wollte eigentlich dir ein frohes neues Jahr wünschen, weil wir haben uns noch gar nicht in diesem Jahr...
Frohe Weihnachten, lieber Alexander.
Auch das.
Frohes neues Jahr. Frohes
genau,
neues,
schönen stimmt. Advent und überhaupt.
2015, verdammt, die erste Sendung des Jahres.
So ist das.
Wird nicht die letzte bleiben, so...
Nee, wir werden noch so eine im Juni, Juli und dann wieder zu Ende.
Ja, so ich das USB-B-Kabel, das Gerätekabel wiederfinde für mein Mischpult, das verschwunden ist bei einem meiner 3 Umzüge, die ich bis jetzt hinter mir habe.
Ja, vielleicht solltest du jetzt erstmal dein Leid klagen.
Ich muss mein Leid loswerden, dann ist das raus aus mir, weil das brodelt. Ja, also normalerweise mache ich das hier mit einem Mischpult. Das Mischpult ist nichts anderes als eine riesengroße externe Soundkarte. Anschließen, Headset dran, glücklich sein. So, jetzt finde ich das USB-Kabel, das dieses Mischpult zum Rechner bringt, nicht. So, dann habe ich ja von unter anderem dir und vielen anderen lieben Menschen vor 2 Jahren ein Tascam geschenkt bekommen.
Ja.
Das ist so mein Plan B immer. Wenn irgendwie alles schief geht, hole ich das Tascam raus. Das kann nämlich auch alles. Da schließe ich dann das Headset dran an und hole mir aus dem Mikrofonanschluss irgendwie irgendwas in eine andere externe Soundkarte und die geht dann in den Rechner. Nachdem ich das Kabel nicht fand, dachte ich mir, ja Gott, Plan B hast du schon oft genug gemacht. Ich versuche das Task aber anzuschalten, nichts, tot.
Oh.
Da geht gar nichts.
Oh.
Dachte zuerst, ja, Batterien leer. Neue, frische Batterien aus der Packung geholt, reingelegt, nichts, tote Hose. Also nehme ich im Moment mal an, dass das Gerät den Geist aufgegeben hat.
Nein.
Das, und zwar ziemlich exakt 2 Jahre, nachdem ich es bekommen habe. Das ist echt ärgerlich.
Diese Aktionen sind immer so anstrengend. Jetzt müssen wir dir schon wieder so ein Tascam schenken oder was? Das ist ja.
Nee. Jetzt mal ruhig. Ich habe ja noch 1, 2 andere Dinge hier in der Hinterhand. So, denn dann ging's los. Habe ich mir überlegt, verdammt nochmal, wie kriegst du den Scheiß zusammen? Jetzt haben wir hier von eine sehr geile Zusammensetzung.
Ich lausche atemlos.
Pass auf, durch die Nacht. Mein Headset, welches einen XLR-Ausgang hat, das kennst du, das sind diese dicken dreipoligen.
Ja.
Das geht in ein Gerät, das nennt sich iRig Pre. Dieses iRig Pre ist nichts anderes als ein XLR-Gerät, das XLR aufnimmt und an ein Klinkenkabel für ein iPhone weitergibt. Damit kann man nämlich solche tollen Headsets einfach einmal ans iPhone anschließen.
Ja.
Bemache ich sehr gerne. Hin und wieder, aber jetzt nehme ich den Ausgang dieses iRigs, gehe damit in den Mac. Das geht also hier in meinen Rechner rein.
Ja.
Und damit ich dich höre wiederum, habe ich noch einen anderen Kopfhörer auf, der steckt in einer externen Soundkarte, die von Skype vollgequatscht wird.
Ah ja.
Und ich fotografiere das mal, das kommt dann vielleicht in die Shownotes. Zum Beispiel mal gucken, ob ich das hinkriege mit meinem tollen Fritz. Das ist total abenteuerlich und dafür habe ich jetzt eine Stunde gebraucht, um den Scheiß zusammenzusammeln. Man hatte zwischendrin schon die Befürchtung, ich muss die absagen, aber wie wir hören, hören wir uns.
Ja, das finde ich auch sehr schön, dass wir das nicht absagen müssen.
Es ist zwar echt unbequem, so mit zwei Kopfhörern auf dem Kopf.
Ja, aber alles für die Kunst.
Kunst?
Ja. Die Kunst der Sprache. Aber das machen wir, das werden wir vielleicht später noch erörtern. Ich möchte gerade, weißt du, was ich trinke gerade?
Bier?
Ja, aber was für Bier, weißt du natürlich nicht. Kannst du auch gar nicht wissen. Doch, kannst du wissen. Ich habe es nämlich vorhin vertwittert, aber ich sag's gerne auch nochmal. Und zwar ist mir anders. Wir hatten ja Hörertreffen am 28.12. Und bei diesem Hörertreffen war eine Person. Das ist jetzt lustig, ich werde das nicht weiter definieren, das wird sie wahrscheinlich maximal fuchsen, dass ich das nicht weiter ausführe. Egal. Die einen Espresso hat stehen lassen. Das ist ja manchmal so, wenn man Hörertreffen macht, dass dann am Ende was stehen bleibt. War aber so viel Umsatz, dass die Kneipe hier in Hamburg so ganz entspannt war und gesagt, ja, ist so gut. Ich konnte aber relativ genau identifizieren, wer das war, weil ich genau nur eine Person gesehen habe, die Espresso getrunken hat. Und habe dann mich laut darüber beschwert, dass man mir doch irgendwie zugemutet hat, dass ich einen Espresso hätte zahlen müssen. Und mit besagter Person habe ich dann Silvester nochmal verbracht im Massengeschmacksstudio und habe dann sozusagen als Kompensationsleistung ein Amelis Espresso Stout Bier bekommen. Schmeckt eigentlich ziemlich gut, muss ich mal hier gerade, weil ich das jetzt extra für diese Sendung mir aufgehoben habe. Also Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hefe und Kaffee. In der Tat. Das Besondere daran ist, also schmeckt, ich finde, das schmeckt eigentlich ganz süffig. Schmeckt sehr nach, sag mal schnell. Weißt du
auch? Kaffee?
Nee. Guinness?
Bier?
Guinness?
Guinness, ja.
Eine okay. starke Guinness-Note. Das Besondere an dem Bier. Stout. Genau. Das Besondere an dem Bier ist, dass es exakt 9,5 Volumenprozent Alkohol beinhaltet.
Alter Falter. Ja.
Und an dieser Stelle schönen Dank für das Bier, was ich da geschenkt bekommen habe.
Ich beschwere mich jetzt auch mal.
Jo, war ja auch eine Unverschämtheit. Also da, ja. Espresso sich bestellen, wenn nicht zahlen wollen. Das ist Betrug. Ja,
geht natürlich auch nicht, ne? Das
ist ein Betrugsdelikt.
Gar nicht.
So, und das, das habe ich jetzt extra aufgehoben, deswegen ist es eine lange Geschichte und das werde ich jetzt hier weiter während der Sendung degustieren. Und wenn das dann alles ist, werde ich mich wieder meinem Irish Whiskey, dem Tullamore Dew widmen. Auch den habe ich vorhin vertwittert. Den trinke ich auch sehr gern.
Das war doch gar keine lange Geschichte.
Findest du nicht?
Nö. Also lange Geschichte war zum Beispiel
die Geburt deines Sohnes, okay, aber
Du und der Bartoschek in Österreich, das war eine lange Geschichte.
Ja, ich habe ja noch mehr Geschichten. Außerdem wolltest du auch eine Geschichte erzählen, habe ich gehört. Also hast du gesagt.
Ja, klar. Ach Gott, ich meine, ich bin ja seit dem 8. Dezember Nomade.
Ja.
Mietnomade eigentlich.
Nomade, ja, Made.
Wir sind ja aus dem Haus geflogen, weil das wird jetzt saniert wegen des Wasserschadens.
Ja, ja.
Und dann sind wir erstmal in ein kleines Ferienhäuschen im Nachbardorf gezogen und haben da ein paar Tage verbracht.
Ja.
Und sind dann in die Eifel gezogen, in ein Ferienhaus der, wie heißen die nochmal, Centerparks. Ja, das ist so eine, kennst du die?
Ja, ja.
So eine Ferienparkkette. Ja. So eine niederländische, ich hätte jetzt fast holländisch gesagt. Wei. Und dann waren wir da 10 Tage und jetzt sind wir wieder zurück in das andere, also in das erste Haus zurückgezogen und warten jetzt darauf, dass das Bad fertig wird. Ai, ich sag dir, Leute, ey, Badezimmer zu sanieren, das ist ja kein Spaß. Ne? Das wünsche ich ja meinem ärgsten Feind nicht. Das ist ein kleiner Scheiß, woran man da denken muss. Ne? Denkst du dir so, ja klar, Boden rein, Kacheln rein, also Fliesen und dann irgendwie Badewanne und ja. Klar, aber bis du dann mal Fliesen gefunden hast, die dir gefallen und also, ich sag euch. Hast du eine Spülmaschine?
Wäre ich, ja.
Oh, wir haben im Centerpark keine Spülmaschine gehabt. Und ich sag dir,
ihr seid ein 5-Personen-Haushalt aktuell, ne?
Ja, genau. Arme Sau. Und genau, arme Sau ist das Wort. Und ich habe da gemerkt, wieder was Spülmaschine an Lebensqualität ausmacht.
Also ich glaube, so von allen Hilfsgeräten, die man im Haushalt haben kann, ist eine Spülmaschine so ziemlich das Ding, was die größte Zeitersparnis ja. im Leben, glaube ich, von wohnungsbewohnenden ja. Menschen.
Ja.
Irgendwie, seit wir aus der Höhle raus sind, hat es, glaube ich, keine Innovation gegeben, die mehr Zeit geschenkt hat.
Waschmaschine.
Ja, Waschmaschine, ja. Ja.
Die beiden
ja,
zusammen.
Ja, vielleicht die beiden zusammen. Aber die Waschmaschine ist ja eigentlich noch deutlich älter als die Spülmaschine, glaube ich.
Das richtig.
Ich die also insofern.
Kommt in unserem.
Ich habe quasi so die ersten Spülmaschinen in meinem Leben. Mitte der 70er kamen da so die ersten Spülmaschinen. Ich weiß das gar nicht. Da
gab's ja, kann also bei uns im Haushalt gab es die ersten 1979. Nee, 81.
Ja, ja. Die Geschichte 81. der Spülmaschine ist eine Geschichte voller Irrtümer. Ja, ja, nee, aber ja, kann ich nachvollziehen. Mhm. Und ich möchte auch nicht mehr ohne eine Spülmaschine ja, sein.
Das geht gar nicht. Also ich würde, glaube ich, eher auf den Ofen verzichten oder auf den Kühlschrank wird schwierig.
Ja, wir haben uns in der Firma hatten wir letztes Jahr, ist die Geschirrspülmaschine kaputt gegangen. Wir sind ja irgendwie 11, 12 Personen in der Abteilung.
Oh, ouch.
Das war, da sind ja im Prinzip stehen nur ein paar Kaffeetassen drin und ein Teller, ja. wo du ein Brötchen von isst irgendwie. Also das ist ja auch jetzt nicht viel. Aber allein das war unfassbar nervig für die Zeit, die es gedauert hat, bis wir dann eine neue Geschirrspülmaschine gekriegt haben. Das ist echt nervig. Sehr nervig, kann ich da nur sagen.
Dann glaube ich dir aufs Wort. Moment, jetzt muss ich mal hier mal gucken. Nee, also ja, also wir haben auf Versicherungskosten, weil das bezahlt tatsächlich die Versicherung, dass wir nicht zu Hause wohnen, glücklicherweise, weil sonst hätte uns das im Zweifelsfall ruiniert.
Sondern dann zahlen die auch die Center Parks, das finde ich ja spannend.
Das ist denen generell egal,
wo du wohnst. An,
wo du deinen Aufenthalt machst. Es ist natürlich finanziell gekappt und zeitlich. Also die sagen, 100 ja, Tage und jeden Tag 100 Euro. So.
Ja, okay.
Und jetzt muss ich, bitte? Ja, für 5 Personen. Also das ist jetzt nicht so arschviel. Ne? Das ist machbar, ja, aber du kriegst dafür jetzt keinen. Also eigentlich heißt es Hotelkostenversicherung in dem Fall oder Hotelkostenabsicherung. Also für 100 Euro hätten wir für 5 Personen natürlich kein Hotelzimmer bekommen.
Nee. Ja, klar.
Lächerlich. Und also wir hätten ja 2 mal mindestens gebraucht, das kriegst du so nicht. Aber im Ferienhaus kriegst du für, ne, also diese 500 Euro, 700 Euro in der Woche kriegst du natürlich. Ist dann aber natürlich eins, das relativ groß ist, weil viele Menschen. Nee, das ist ganz okay. Und wo, ich habe dann irgendwann mal angerufen und gesagt, hier, ist euch das eigentlich egal, wo wir das machen? Müssen wir das hier jetzt irgendwie? Gibt es da irgendwie eine Klausel im Umkreis von was weiß ich was oder so? Nö, sagt er, ist im Grunde egal. Also wenn Timbuktu oder auf dem Nordpol ist, soll es ihm auch egal sein. Aber wir sind dann natürlich verantwortlich für alles, was über diesen 100 Euro liegt und Anfahrtkosten und so weiter und so fort. Also es gibt wirklich nur 100 Euro und dann ist gut.
Ja, ja.
Aber insofern haben wir uns letztendlich so ein bisschen Urlaub. Center Park war ein bisschen teurer als das, haben wir uns ein bisschen von dem Urlaub bezahlen lassen. Mhm. Und ja, war eigentlich ganz okay. Die Hütten, also in diesem Center Park, das ist ja mitten in der Eifel, Vulkan Eifel ist eine wunderschöne Gegend. Also wenn jemand mal in Rheinland-Pfalz Urlaub machen möchte, kann ich die Vulkan Eifel wirklich empfehlen. Sehr, sehr malerisch, sehr waldig. Also,
das ist dann wie das ist doch so ein Hüttendorf und dann gibt es irgendwie so ein wahrscheinlich ein Schwimmbad da irgendwie da mit bei und ein bisschen Events und solche Geschichten. Das ist ein Feriendorf.
Genau so ist es. Ne? Genau, das ist ein Feriendorf, ja. Richtig. So im Zentrum des Ganzen steht in der Tat ein Schwimmbad und so ein Kinder-Indoor-Spielplatz. Allerdings ist das zumindest in diesem Centerpark erstens sehr, sehr alt. Das lebt alles so ein bisschen auf Verschleiß. Und es ist halt nicht so richtig liebevoll gemacht, wie ich finde. Der Indoor-Spielplatz ist mehr Restaurant als Indoor-Spielplatz. Wenn du den Kindern beim Spielen zugucken willst, musst du direkt hingehen zwischen den Sitzplätzen der Erwachsenen oder überhaupt der Menschen. Und dem Spielplatz selber war irgendwie so eine riesengroße Bühne, da konntest du gar nicht durchgucken. Das war also alles ein bisschen darauf ausgerichtet, den Leuten das Geld aus den Taschen zu, will nicht ziehen sagen, aber zu komplimentieren.
Ja.
Aber okay, so ist das nun mal. Das ist halt auch auf Geld verdienen ausgelegt und nicht auf, aber dafür war es relativ teuer, wie ich finde. Also das ist ein Centerpark, der ist halt alt und es gibt neuere Centerparks, die deutlich besser eingerichtet sind.
Aber mit tropischem Schwimmparadies schreiben sie ja hier.
In der Eifel? Tropisches Schwimmparadies? Ja. Vielleicht was die Temperaturen betrifft im Bad, das war möglich. Ich war nicht drin, ich bin nicht so ein Schwimmbadgänger.
Da war, ich sehe hier Palmen.
Okay.
Park Eifel.
So. Waren da Palmen?
Park Eifel.
Schatz, im Rutschige Treppen. Aber rutschige Treppen gab es, sagt meine Frau. Naja, gut. Ja. Aber es war deshalb am Ende ganz okay, weil irgendwann fiel über Nacht 20 Zentimeter Neuschnee und ab da war es dann wirklich geil. Das waren zwar leider die letzten 4 Tage oder sowas nur, aber das war sowohl für Kinder als auch für Hunde natürlich ein Erlebnis, das erste Mal Schnee so richtig zu sehen. Und zwar so richtigen Schnee, nicht so Kram, der runterfällt und nach 5 Minuten verschwindet, sondern so 20 Zentimeter Neuschnee. Das war, wow, habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Und dann natürlich eine abenteuerliche Autofahrt, dann, wenn man mal so auf Neuschnee fährt.
Ja, ja. Also aus einem niederländischen Park mit einem französischen Auto auf 20 Zentimeter deutschem Neuschnee.
Auf deutschem Boden.
Ja, ja.
Ich hatte da auch niederländisches Internet.
Du bist schon auch so ein richtig Rock'n'Roll, ja. Ich merke das schon.
Wieso?
Ja, ich so höre die Geschichten. Holländisches Internet.
Deutscher Boden.
Deutscher Boden, französisches Auto.
Blut und Boden. Ja, französisches
Auto. So ein Globetrotter mehr so, ne?
Ja.
Das alles kommt bei dir da unten.
Meine Familie kommt aus Polen, die Familie kommt aus Italien, ja. Ich bin halt wie nennt er sich das?
Ich meine, gut, dass du Deutsch in Sprache und Schrift gut beherrschst, sonst müsstest du auch bald das Land verlassen wahrscheinlich.
Ja, dann hätten die Leute Angst vor mir.
Ja, wahrscheinlich.
Ja,
das wird man ja mal sagen dürfen.
Hör mal. Ich demonstriere gleich gegen dich. Ja? Ich bin Christian. Je suis Christian.
Je suis Christian. Je suis Alexander. Ja, das ist, das ist... ich weiß gar nicht, wollen wir darüber reden oder ich meine, wir würden wahrscheinlich in unserer Betroffenheit uns wahrscheinlich gegenseitig in die Tasche weinen, könnte ich mir vorstellen.
Betroffenheit.
Mich macht Terror sowieso immer betroffen und ich, also Pressefreiheit ist ja für mich. Es gibt ja Teile in mir, die mich inzwischen so als Publizisten Journalist ist ja auch so, aber weißt du, so als Medienschaffenden sehen und ein Stück weit finde ich schon so ein Terrorattentat, also das trifft mich schon so als Medienschaffenden, weil das Pressefreiheit anzugreifen ist so das Ultimativ, weiß ich auch nicht, yep. So von der Signalwirkung einfach so, ne? Wobei ich jetzt auch ganz ehrlich sagen muss, da bin ich ja dann auch differenziert genug. Ich Satire darf alles, Tucholsky, la la la, rauf und runter georgelt worden überall, aber ich kann ja auch ganz gut ohne die ganz böse Religionssatire ja leben. Bin ja eher der Auffassung, dass man durch Darstellung eines gottlosen Weltbildes, was trotzdem vernünftig ist, mehr erreichen kann, als da drauf zu hauen. Wobei natürlich Satire immer dazugehört. Also es muss das geben, gar keine Frage. Aber eben dafür in den Fokus von Mördern zu kommen, die ja letztendlich ja auch nicht Religions, also das will ja eigentlich gar keine Religion, was die da gemacht haben. Das trifft mich schon. Also das bewegt mich auch nach wie vor an vielen Stellen. Und es ist halt auch es ist Wasser auf die falschen Mühlen. Und das finde ich so bedauerlich. Ich finde ja diese Pegida-Bewegung doch eigentlich das, wovor wir seit geraumer Zeit ja warnen. Einer der Gründe, warum wir damals die Stollbuch gemacht haben, für das wir so geprügelt worden sind. Solchen Leuten muss man doch gar keine Bühne geben. Wir haben gesagt, die sind schon lange da und die nehmen die sich, wenn wir nicht aufpassen. Ich finde, es fängt langsam eben an. Glücklicherweise gibt es genügend andere Leute, die dann auch auf die Bühne kommen. Aber ich finde das nicht schön. Da bin ich auch mal ernst an der Stelle, muss ich.
Ja, das geht ja auch. Also gut, natürlich könnte man das ja alles weglachen. Oder wegignorieren. Also zunächst mal, wenn Menschen ermordet werden, dann macht das natürlich betroffen. So. Ob die Menschen jetzt Iraker im Irak sind, Afghanen in Afghanistan, Amerikaner im Irak oder Deutsche in Deutschland oder Franzosen in Paris, ist dann mal egal. Was ich halt nicht so empfinde, ist, also für mich ist das kein Angriff auf die Pressefreiheit. Ja, das waren zwei Geistesgestörte, die sich ihre Geistesstörung bei der Religion genommen haben. Andere klauen sie sich woanders. Andere holen sie sich aus Verschwörungstheorien heraus. Andere holen sie sich aus politischen Ideologien heraus. Das ist also, glaube ich, gar kein. Da ist Religion einfach nur verfügbar gewesen. Es waren zwei geistesgestörte Mörder, die da reingelaufen sind und Menschen ermordet haben, weil sie schlicht und ergreifend nicht zurechnungsfähig sind. Natürlich möchte ich jetzt nicht unterstellen, dass die ausschließlich aus psychologischen Problemen gemordet haben. So einfach ist es nun mal nicht. Also es ist nicht so, als hätte man die mit Tabletten behandeln können. Das glaube ich jetzt nur nicht. Aber ich sehe da jetzt keinen Angriff auf die Pressefreiheit. Ganz ehrlich, den sehe ich da nicht. Den kriege ich nicht. Kriege ich nicht verortet. Natürlich sind es Menschen gewesen, die publizistisch tätig gewesen sind. Journalisten, Zeichner und. Und natürlich ist mir schon klar, dass Menschen Angst haben. Und ich arbeite bei einer Zeitung.
Das ist ja genau der Punkt. Also was ist die Konsequenz dieses Attentates? Also wie es ja immer ist, ist die Konsequenz von Terror Angst. Und in dem Moment, wo...
Was ist das Signal, das angekommen ist? Und was ist das Signal, das rausgehen sollte, ist natürlich die Frage.
Ja, aber ne, du weißt selber, dass jetzt angefangen wird, wieder so eine zu überlegen, ob es zum einen eine Schere in den Köpfen der Journalisten geben soll, ja, natürlich. Ob es eine verordnete Schere geben soll, Blasphemie-Paragraph, soll man den jetzt mal angehen oder nicht. Das sind ja alles dann natürliche Konsequenzen daraus, dass das einfach schamlos menschenverachtende Mörder gewesen sind, ist völlig klar. Wie sehr das Ganze orchestriert war, wird man vielleicht mal irgendwann erfahren. Die Franzosen haben ja die Daten offensichtlich alle gespeichert. Das haben die ja. Ein weiterer Beleg dafür, wie gut Vorratsdatenspeicherung vor Attentaten schützt. Das ähnlich gut hat das ja auch mit Herrn Breivik damals funktioniert, wo man ja auch quasi alles von ihm aufgezeichnet hatte und aber dann gedacht hat, der kann auch als Privatmann sich jetzt auch mal mehrere Säcke Dünger kaufen, aus dem man auch Bomben bauen kann. Da wollen wir jetzt mal nicht agieren. Also ich meine, das einfach nur nochmal auch als Message, Vorratsdatensteicherung bringt einfach gar nichts und gute Ermittlungsbehörden finden im Nachhinein dann sowieso raus, was sie herausfinden wollen. Da muss man gar nicht währenddessen die Freiheit aller Menschen einschränken, denn genau das ist Vorratsdatenspeicherung und so sehr ich ja immer noch in einigen, also nicht überall, aber eigentlich doch auch ein Gefühl habe, in einem halbwegs vernünftigen Staat zu leben, ist das einfach auch ein Punkt, wo ich sage, ich möchte mir aber trotzdem nicht unnötigerweise meine Freiheit noch weiter einschränken lassen, als sie das eh schon ist. So, das mal zur Vorratsdatenspeicherung. Aber so, die Signalwirkung, die jetzt von diesem Ereignis ausgeht, ist ja genau die, dass jetzt wieder darüber angefangen wird zu diskutieren. Man kann sicherlich darüber diskutieren, ob sich tiefgläubige Menschen durch Karikaturen, durch Satire wirklich auch verletzt fühlen, ob sie das müssen, ob sie das aushalten müssen. Das werde ich sicherlich an anderer Stelle nochmal diskutieren. Da habe ich jetzt auch so mein Ventil in die Richtung.
Anderer Stelle.
Ja, sehr schön. Ne? Aber allein, dass man da jetzt anfängt, drüber wieder zu diskutieren, finde ich bedenklich, fand da ja auch die Aussage von Titanic gut, zu sagen, nee, wir müssen jetzt hier nicht weiter Religionssatire machen oder so, sondern wir müssen Terrorsatire machen. Und das ist halt genau der Weg. Also das muss halt gegen Terror gehen. Und ich bin ja jemand, der sich eine Welt wünscht, wo Menschen einfach nicht mehr sich gegenseitig umbringen. Die Welt wird es ja nicht geben, aber dann wäre es natürlich deutlich besser.
Amen.
Ja, oder so.
Ja, ich befürchte ja, dass ich diese Satire-Zeitschrift gar nicht mal gut fände. Also ich muss gestehen, ich habe sie weder gelesen.
Ich habe so ein paar Cover mir auch angeguckt, habe jetzt auch gedacht, mein Gott.
Null. Ich finde sie auch gar nicht so toll gezeichnet, wobei mich der Zeichenstil, ich bin kein Experte, aber der Zeichenstil erinnert mich so ein bisschen an, erinnert sich noch an Is No Good?
Ja.
Ja. Aber ich glaube, ich finde das nicht. Aber es ist ja egal. Es ist ja scheißegal, ob ich es gut finde. Es ist sogar relativ scheißegal, ob sie jemanden, ob es moralisch, ethisch vertretbar ist, was sie da tun. Letztendlich ist es darauf hin, runterzubrechen, ist es ist es zumindest legal. Ja? Das scheint es gewesen zu sein, sonst hätten sie sich nicht jahrelang halten können. Das wären sie aus irgendwelchen Gründen dicht gemacht worden. Und ich gehe fest davon aus, dass es in Frankreich keinen allzu festgefahrenen Blasphemie-Paragrafen gibt. Würde mich tatsächlich sehr wundern.
Wobei ja Frankreich, auch da müssen wir mal, also dann will ich das auch nochmal, wirklich auch nochmal, auch Arnische deutlich machen. Frankreich ist sicherlich ein Land, was mit mehr Rassismus zu kämpfen hat und vor allen Dingen auch noch eine größere gesellschaftliche Zerrissenheit hat, als wir das bei uns haben. Auch das muss man dann auch mal ansprechen an der Stelle. Wir erinnern uns an alle an die Aufstände der Jugendlichen vor nicht allzu langer Zeit. Mag auch schon wieder ein paar Jahre her sein, aber wo dann ja auch die Regierung mit äußerster Härte vorgegangen ist gegen Jugendliche, die perspektivlos viele, viele mit Migrationshintergrund da in irgendwelche Randbezirke auch gerade in Paris gedrängt worden sind und da im Wesentlichen genauso wenige Hoffnungs- und Perspektivchancen hatten, wie man heute unter Umständen hat, wenn man Harzer in Deutschland ist. Also das sind natürlich genau die Soziotope, die dann auch Extremismus dann auch wieder fördern. Also das ist so und wie du schon sagst, Charlie Hebdo, die Karikaturen, die ich jetzt gesehen habe, das, ja, es hat so was Naives dann halt, ne? Und wenn man sieht, Uder So hat ja dann Asterix und Obelix so eine Bleistiftzeichnung gemacht, wo man einfach dann auch sieht, warum Asterix ein weltweiter Erfolg ist. Also diese, ich weiß nicht, hast du die gesehen, diese Asterix-Zeichnung, wo Asterix die Blume ablegt und Idefix greift den Schwanz ein und Obelix hat den Helm abgenommen. Das sind so Dinge natürlich, die einen zutiefst bewegen und da sieht man dann, also da war für mich, irgendwie habe ich gedacht, diese Zeichnung ist einfach um so viel aussagekräftiger als so eine Mohammed-Karikatur, wie auch immer das vielleicht wichtig sein mag. Auch Islamkritik zu betreiben. Ich bin sowieso ein Religionskritiker als Atheist, aber alles eben immer auch im Rahmen und Frankreich ist halt anders als Deutschland.
Ja, das ist genau das, was ich jetzt gesagt hätte. In Frankreich zentriert sich das natürlich alles in Paris. Ne? Das sammelt sich alles in Paris. Du hast auf wenigen Quadratmetern die Probleme, die du in Deutschland schön gemütlich über das ganze Land verteilt hast. Berlin hin, Berlin her.
Ja.
Also nicht zu vergleichen mit Paris. Und ich finde das immer wieder faszinierend, dass ich mache es an einer Karte fest, die ich vor kurzem gesehen habe. Da sieht man auch, wie das in Frankreich ist. Ich habe mir vor kurzem eine Karte der Lichtverschmutzung in Europa angeschaut.
Ja.
Weil ich war in dieser wunderbaren Vulkaneifel, es war klare Nacht und du konntest auf den Sternenhimmel gucken und ein ganz anderes Erlebnis als hier bei uns in der Nähe von Koblenz mit 100.000 Einwohnern. Und dann habe ich mir eine Karte angeguckt, mit Lichtverschmutzung.
Ich wohne in Hamburg, ne? Also Sternenhimmel ist ja bei mir sowieso Hafen und so, kannst ja vergessen.
Den kriegst du nur, wenn du einen abgezogen bekommst, den Sternenhimmel.
Ja, so ist es.
Ja, schlimm, ne? So, und ich gucke auf die Karte und musste feststellen, für Deutschverhältnis bin ich in einer sehr dunklen Gegend. Und gucke mir dann gucke ich Richtung Frankreich und in Frankreich ist wirklich Paris und die Außenbezirke, also vielleicht noch so 50 Kilometer, 60 um Paris und ansonsten, bis auf ein paar Städte, ist es in Frankreich schuckeduster.
Mhm.
Das ist so, in Deutschland ist das relativ flach verteilt.
Ja.
Niederlande ist hell erleuchtet, erstaunlicherweise. Also die leuchtet wie ein Weihnachtskuchen. Und Frankreich ist wirklich nur Paris, schuckeschwarz drumherum. Dann noch ein paar Zentren im Süden, vielleicht Richtung Schweiz noch ein, zwei Städte und dann ist Duster. Und das zeigt halt auch wirklich schön, wie wirklich alles in Paris zentriert ist. Vermutlich auch überhaupt alles, was Menschen betrifft. Also wirklich die Menschen wohnen in Paris und ansonsten gibt es in Frankreich nicht viel.
Ja.
Das ist dann auch der Grund, weshalb das in Paris, in Frankreich, alles so im Quadrat direkt auftritt, verglichen jetzt auch mit Deutschland.
Ja.
Ich frage mich auch manchmal, mein Gott, was ist das in Deutschland doch eigentlich entspannt, wenn wir jetzt mal bescheuerte und Bildungsprobleme wie Pegida ausblenden. Im Grunde sind wir doch ein relativ entspanntes Völkchen, verglichen mit den Franzosen, weil wenn da gestreikt wird, dann platzen da direkt die Autobahnen. Und hier in Deutschland habe ich manchmal das Gefühl, wir sind im Normalfall zu entspannt. Hinterher geht es dann los, wenn es zu spät ist, aber das ist halt dieser der Druck, der da in Paris erzeugt wird, glaube ich, mit den wirklich extremst vielen Menschen. Ohne dass ich glaube, dass die eigentlich ein Problem haben müssten. Aber
Also da sind wir uns ja einig, also dass die Verteilung der finanziellen Mittel und Armut und solche Geschichten
Ja, ist in Paris ja noch viel schlimmer als in Berlin.
Ja, so. Und wir haben
super reich neben super arm.
Ja. Naja, wenn man dann also bedenkt, also auch da einfach auch nochmal, damit die Leute das mal auch mal realisieren, wir haben, weiß nicht, 4 Millionen Muslime in Deutschland und das ist einfach nicht, wir werden
viel zu viel.
Ja, wir werden eben nicht islamisiert. Das ist einfach völliger Scheiß, wer das behauptet, dass wir hier überrannt werden würden. Und allein, also das sind ein paar Prozent der bundesdeutschen Bevölkerung. Und wenn man dann guckt, dass von denen, was ja immer auch ins Feld geführt wird, davon 2% der Kinder zum Beispiel nicht am Schwimmunterricht teilnehmen oder der Mädchen, dann ist das immer noch natürlich bedauerlich, aber das ist natürlich eine verschwindend geringe Menge und das wird immer als eines der Beispiele für mangelnde Integration ins Feld geführt, dass die ihre Töchter nicht am Schwimmunterricht in der Schule teilnehmen lassen und wenn es eh schon wenige gibt und davon sind es dann genau 2%, die das nicht machen, dann ist das so, aber das ist in keiner Weise bedroht das irgendwie unsere Kultur und ich habe es auch kürzlich vertwittert, das war ein Tag nach dem Attentat, mein letzter Kontakt mit einem Muslimen dann irgendwie oder mein Kontakt direkt danach, das war halt mein Dönermann da in der Stadt, in der ich arbeite und der hat mir eine leckere Pommes gemacht und man schnackt da nett und das ist für mich gelebte Integration, die haben da irgendwie an 6 oder 7 Tagen die Woche geöffnet und zahlen hier ihre Steuern und machen lecker Essen und sind nett und freundlich und haben einen sauberen Laden und da muss ich keine Angst davor haben. So, da sind mir irgendwelche deutschen Jugendlichen, die ihre in Schule schmeißen, weil sie keinen Bock drauf haben, irgendwie und dann hinterher zum Harzer werden. Ich überspitze natürlich jetzt, das weiß ich. Machen mir da mehr Sorgen als die zugereisten Menschen, die hier an der geregelten Arbeit nachgehen. Da habe ich eher weniger ein Problem mit. Und es gibt halt Menschen, die sich anständig verhalten. Es gibt Menschen, die sich nicht anständig verhalten. Und das hat eigentlich nichts mit Religion zu tun. Ich kenne sehr viele Christen, die nicht anständig sind.
Oh ja. So. Eine ganze Menge.
Und das sind, also das ist so vielleicht ein bisschen ungewöhnlich heute für das Format, aber wir sind gerade. Das sind Dinge, die mich bewegen, wo ich natürlich auch sehr viel drüber nachdenke.
Hier. Islamisierung. Da sind wir noch nicht fertig.
Ja.
Ich sehe gerade die Zahl der Katholiken seit 1991, wie sich das entwickelt hat. Ja, und zwar von 28 auf 24 Millionen runter.
Ja, wir atheisieren.
Merkst du was? Ja. Das Verhältnis zwischen Katholiken und Moslems, das wird immer, verschiebt sich weiter in Richtung Islam.
Ja.
So, merkst du was? Also ich würde sagen, so circa 3050.
Ja, ach weißt du, das ist. Ja, genau so. Das ist genau der Punkt. Das ist so.
Ich glaube, das ist tatsächlich die Angst. Also die haben, was heißt Angst? Quatsch. Doch, ja gut, Angst kommt aus Nichtwissen und Nichtwissen kommt aus Bildungsferne. Ja. Und ich behaupte, dass das, was bei Pegida mitläuft, zu 90% bildungsfern ist. Ob das jetzt wirklich bildungsferne Schichten im Sinne von Menschen, die keinen Zugang zur Bildung haben. Oder Menschen, die schlicht und ergreifend keine Lust hatten auf Bildung, das weiß ich jetzt nicht.
Ja, und frustriert natürlich. So. Also ja, machen wir uns mal nichts vor. Natürlich ist das Klima in Deutschland auch.
Ich bin auch frustriert. Und?
Ja,
das gehe ich nicht auf die Straße.
Also ich finde nach wie vor die Hartz-IV-Gesetzgebung, da bin ich dann nicht so liberal wie mein lieber Freund Sebastian. Ich finde schon, dass das auch ein Stück weit ein Eingriff ist.
Entschuldigung, hat ein bisschen jetzt gedauert. Da bin ich nicht so liberal wie mein Freund Sebastian. Da habe ich jetzt noch tak, 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 muss ich ein bisschen im Archiv grübeln.
Der Herr Bartoszek, ne?
Ja, das ist mir schon klar.
Also ich sage auch jemand, also ich sage ja auch, wer viel arbeitet, der soll da auch einen Benefit von haben.
Bin aber trotzdem keiner vom Arbeiten reich geworden, alte Regel.
Ja, naja, gut. Was ist denn auch Reichtum? Aber ich finde trotzdem, dass wir können uns das einfach in unserem Land, können wir uns einen Sozialstaat auch leisten. und ich hab so den Eindruck, dass da die Hartz-IV-Regelung damals, also Arbeitslosengeld II, ja, dann letztendlich schon die soziale Schere in Deutschland größer gemacht hat. Und ich weiß nicht, ob das wirklich notwendig war. Da kann man sich jetzt lange drüber streiten, ob das alles so ist. Ich sage auch, wer arbeiten kann, da bin ich schon Ansicht, der sollte auch arbeiten, weil so funktioniert unser System nun mal, dass jeder auch ein Stück weit seine Arbeitskraft da für die Gesamtheit einsetzt. Aber es gibt halt einfach Menschen, die nicht mehr arbeiten können, und denen wird das Leben schon auch ein Stück weit schwer gemacht. Das ist so.
Also ich glaube nicht, dass ALG II dafür verantwortlich ist, dass die Schere größer oder die Schere weiter auseinandergegangen ist. Jetzt auseinandergegangen wäre die so oder so. ALG II sorgt dafür, dass die Schere nicht wieder zusammenrückt, glaube ich.
Oder so, ja, also dass die, ja gut, ja, kann ich mitgehen. Also dass die Trennung dann oder die Kluft einfach.
Die bleibt.
Die bleibt, und da sozusagen wieder herauszukommen und über die Kluft zu springen, von unten nach oben oder von links nach rechts, wie man es auch immer bezeichnen will, ist einfach schwerer.
Das alte Versprechen der Sozialdemokraten, jeder hat eine Chance. Ne?
Ja,
ich war ja auch braver Sozialdemokrat bis 2000. Und dieses Versprechen ist schon lange, lange aufgekündigt. Ne? Gerhard Schröder hat dann seinen Karl Otto drunter gesetzt unter die Auflösung des Versprechens. Und da ist genau der Punkt, die fehlende Perspektive, die Hoffnung oder das Wissen, ich habe eine Chance, wenn ich mich reinhänge. Das ist weg.
Ja.
Selbst bei Mittelschichtkindern mit Abi und mit Studium, ne, wenn ich jetzt dran denke, was die für ein Affenstudium heutzutage alle hinlegen.
Die kommen dann völlig unfertig auf den Arbeitsmarkt, da hat auch kein Arbeitgeber mehr Bock drauf.
Verschultes Studium.
Da kannst du dir besser in vielen Bereichen Leute mit einer anständigen mittleren Reife holen, die irgendwie so ein duales Studium nebenbei machen, dann kannst du dir die wenigstens Maß konfektionieren für deinen Job.
Es gibt Elternsprechtage an Unis, habe ich mir erzählen lassen. Das ist wahrscheinlich ein Hoax.
Ja.
Story der Woche. Die wunderbare Hoax, muss es Alexander erzählt, das ist jetzt die Story der Woche. Es gibt Elternsprechtage.
Ja, ja, aber das ist ja wirklich, da fühle ich mich auch tatsächlich noch vom Glück geküsst, dass ich unter anderen Umständen noch studieren durfte, dass ich halt so ein verschissenes Diplom vor mir hertragen kann und darf.
Richtiges anständiges Diplom.
Ja,
ja doch.
Ja, also das ist, ich sehe es ja.
Bachelor, was ist denn bitte schön Bachelor? Bachelor, das ist doch das Ding, wo so bei RTL 2 so ein Typ sich nackig vor die Damen stellt, oder?
Nee, Damen stellen sich nackig vor einen Typen.
Ah, umgekehrt war es.
Der angeblich reich ist.
Aber es dann nicht ist.
So genau, da müsstest du jetzt den Fernsehkritiker fragen, der kennt sich da besser aus. Ich bin ja fernsehfremd. Wenn wir bildungsfremd schon in der Debatte hatten, ich bin fernsehfremd.
Wann hast du denn das letzte Mal bewusst etwas geguckt, das von einem deutschsprachigen Sender ausgestrahlt wurde?
Bewusst geguckt von einem deutschsprachigen Sender?
Lass mich raten, Dinner for Two.
Nee. Okay. Dinner for Two, Dinner for One, wenn überhaupt.
For One? Oh Gott.
Sie ist schon doppelt da oder was?
Ja,
schon bist du. Nee, zwei Sachen. Einmal Tatortreiniger, allerdings aus der Mediathek, die neuen Episoden. Und den vorletzten habe ich noch nicht geschafft, den vorletzten Wilsberg-Krimi, den ich sowieso seit vielen Jahren verfolge, weil wir lange Zeit auch in Münster gelebt haben. Und der spielt ja in Münster.
Ah, Wilsberg, das ist das mit dem
Antiquariat.
Mit dem Antiquariat, den finde ich sehr geil. Mhm.
Ja, Oliver Krötke spielt damit. Ich liebe.
Gucke ich gerne auch aus der Mediathek heraus.
Ja, Oliver Krötke liebe ich. Und das sind glaube ich die letzten beiden deutschsprachigen Produktionen gewesen, die ich geguckt habe. Ich habe irgendwann allerdings dann auch aus Konserve. Ich habe da bin ich sehr dankbar für die Komplettbox von RTL Samstagnacht auf DVD geschenkt bekommen.
Oh nee.
So eine Wishlist. Und erstaunlicherweise. Gut, das ist eine Form von Humor, die man mögen muss. Wenn man sie denn dann mag, funktioniert RTL Samstagnacht an so vielen Stellen immer noch nach, weiß nicht, 20 Jahren ungefähr so unfassbar gut und trifft so gut auch immer noch unsere heutige Zeit, dass es mich manchmal gruselt. Also die haben in ihrer ersten Staffel, ich würde sagen, innerhalb der ersten 10 Folgen machen die da eine Persiflage auf den Musikantenstadel. Die könntest du heute ausstrahlen, die wäre wahrscheinlich Grimme-Preis verdächtig. Das war so gut, das war so genial. Also Tanja Schumann spielte da so eine Caroline Reiber, die natürlich unfassbar bayerisch sprach mit rollendem R, und die hatte dann ein rollendes R dabei. Das war die Zeit, als RTL diese großen Styropor-Buchstaben auch als Symbol hatte, auch für die Werbeeinblendung. Und dann hatten die einfach so ein Styropor-R auf ein Rollwägelchen, und sie hatte das an der Leine und zog immer das rollende R hinter sich her, hat das aber nicht kommentiert. Also du musstest verstehen, warum, was sie da tat, und das war halt das rollende R. Und es war einfach so, dass also von einem homosexuellen Schuhplattler, den Mirko Nonchef da gespielt hat, der also wirklich das Schuhplattelte, da habe ich Tränen gelacht. Also das war so großartig und funktioniert immer noch. Und das ist eine deutsche Produktion, wo ich ja persönlich auch sage, da würde ich bis heute auch einen Kniefall vor Hugo Egon Balder machen, der das ja damals produziert hat, weil das einfach ganz großes Kino war im Comedy-Bereich. Und so Sachen wie Kentucky schreit Ficken oder so. Ihr fandst es nie gut? Fandst du das nicht gut?
Nee, das fand ich nicht witzig.
Das war doch unglaublich clever. Darf ich sie mal an die Beke tippen?
Ja, aber das ist nicht witzig. Doch,
das war total witzig. Nein. Doch, das war lustig. Das war ein gut gemachter Wortwitz.
Nein.
Doch.
Nein.
Doch.
Nur für Besoffene auf Malle ist das witzig.
Nein. Doch. Ich glaube, da unterschätzt du wirklich RTL Samstagnacht.
Vielleicht bin ich auch zu doof. Nein.
Doch.
Nein.
Doch.
Nein, ich bin nicht zu doof.
Nein, das nicht. Dir fehlt vielleicht der richtige Zugang dazu. Aber das ist müßig. Also das zum Thema deutsche Produktionen. Also es mag auch heute im deutschen Fernsehen gute Produktionen geben, aber ich bekomme sie.
Wer guckt schon?
Ich bekomme sie nicht mehr mit.
Die Anstalt.
Der Münster, ja, sowas. Der Münster-Tatort, ist ja gerade dabei, dass Jan-Josef Liefers ja mich jetzt in der Huxler-Verfilmung spielen wird. Ist ja jetzt gerade präsentiert worden auf Twitter. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben.
Also wenn man den ein bisschen lang zieht, könnte das klappen.
Ja.
Und wer übernimmt die Rolle deiner wunderbaren Frau?
Also der erste Vorschlag war Veronika Ferres, das ging aber gar nicht. Da war allen klar, dass das nicht funktionieren wird. Und man ist sich jetzt doch relativ einig, dass Monica Bellucci mitspielen wird.
Monica Bellucci? Mhm.
Kannst du mal googeln, aber mach's nicht, wenn deine Frau dabei ist, da kriegst du Ärger. Ja, das wird dann Neuschwabenland, ne? Mit Jan-Josef Liefers und Monica Bellucci. Der Huxilla-Film. Man muss ja noch neue Projekte haben.
Wieso kriege ich denn da Ärger?
Hast du die Matrix gesehen?
Ja.
Ja, die in der zweiten Folge spielte sie mit.
Okay. Ich kann mir sowas nicht merken. Ehrlich nicht. Ich bin in sowas ganz schlecht. Ich weiß auch nicht warum. Ich bin schlecht.
Ja, Monica Bellucci kann man, ist schon auch, ne? Kann man.
Schwarze Haare.
Ja, richtig. Richtig, wenn das dein entscheidendes Kriterium ist, dann ja.
Hat sie.
Ja, hat sie.
Die ist Baujahr 64.
Ja, die sieht unfassbar gut aus. Für ihr Alter.
Ist 8 Jahre älter als ich.
Ja, schon.
Wenn ich in 8 Jahren auch noch so gut aussehe wie Monica Bellucci. Muss ich was an meinen Brüsten?
Christian, du hast vor 8 Jahren schon nicht so gut ausgesehen wie Monica Bellucci. Ich kann dich da beruhigen.
Danke.
Ja, bitte.
Bist du gut
zu mir? Ja, manchmal muss man auch Wahrheiten einfach mal.
Wird man ja wohl noch sagen.
Das wird man ja wohl noch mal wagen.
Ja.
9,5 Volumenprozent, das ist schon auch.
Wie viele von den Flaschen hast du da bekommen? Wie viele?
Eine.
Cappuccini sind nicht. Was ist eigentlich die Mehrzahl von Cappuccino? Cappuccinos. Cappuccini.
Cappuccini.
Cappuccini. Nee. Sì, allora eine Cappuccini. Due Cappuccini.
Was sagt die Frau?
Guckt mich böse an. Genau. Ich soll lieb sein, sonst gibt es morgen Gnocchi.
Gnocchi, ja, Gnocchi sind sowieso toll.
Ja, sagst du auch immer Gnocchi?
Ich sage mit Sicherheit nicht Gnocchi, ich kenne aber Menschen, die Gnocchi sagen. Ich kenne auch.
Ja, ich mache das.
Naja, du weißt aber, dass das falsch ist. Ich kenne Menschen, die davon überzeugt sind, dass das richtig ist. Ich kenne auch Menschen, die statt Sour Cream Sour Cream sagen.
Ah, und Sour Cream.
Eine ganze Menge davon.
Es gibt ja auch noch Schuhcreme.
Ja, oder Schuhcreme, genau, Schuhcreme. Ich esse Ofenkartoffeln mit Schuhcreme.
Ja, und Worcestersoße.
Worcestersoße ist auch ganz toll. Ah,
richtig.
Und das Schlimme ist, wenn du Worcestersoße sagst, weiß keiner, was du meinst. Das ist, das, manchmal ist das schwierig zu wissen, wie Dinge wirklich ausgesprochen werden.
Ja, Bildung ist schon scheiße manchmal, ja.
Ja.
Aber es ist halt, man hat es halt nicht leicht als gebildeter Mensch. Ne?
Ja, ich meine, gut, ich bin ja inzwischen bekannt als Klugscheißer. Ich habe da ja ich kann das ja an der einen. Das ist der Vorteil, wenn man so Klugscheißer-Podcast hat, da wird einem dann irgendwann deutlich mehr durchgelassen. Also, Sie wissen schon.
Mhm. Meinst du?
Man hört entfernt deine Frau.
Bitte was?
Man hört entfernt deine Frau.
Du wirst lachen, das ist meine Tochter.
Das ist deine Tochter? Ja. Na, so genau hört man es nicht.
Ja, jetzt bist du in der Aufnahme drin.
Ja.
Guten Abend, Welt des Internets.
Oh Gott.
Welt des Internets.
Ja,
sie dreht durch. Wir tun einfach so, als wenn nichts passiert.
Vielleicht wäre es viel lustiger, wenn ich mit deiner Tochter telefoniere.
Ja, die will schon die ganze Zeit. Wobei sie es dann jedes Mal die Zeit dann doch irgendwie nicht dazu findet, mit mir mal vors Mikrofon zu gehen. Wobei im Moment wäre es auch schwierig.
Du willst ja wohl hier nicht den Herrn Bayer simulieren.
Tatsächlich ist der Wunsch älter als die Klugscheißers.
Ja. So ist das im Leben manchmal, ne?
Aber auch der Tobi war nicht der Erste, der das gemacht hat. Der Erste war der Kai. Du,
ja,
den kennst du auch, der wohnt bei dir um die Ecke, glaube ich.
Stimmt. Ja.
Der hat es auch mit seiner Tochter schon getan.
Hallo Kai.
Oh Gott. Das, also das Podcast, verdammte Scheiße, ich schneide das weg. Nee. Der hat auch schon mit seiner Tochter gepodcastet.
Der Kai.
Oh Gott, ich muss das schneiden.
Oh. Ja, der Kai. Der Kai hat ein unfassbar tolles Buch geschrieben. Und da freue ich mich. Ja, der Trick 17.
Achso, oh ja, natürlich.
Da freue ich mich sehr, da freue ich mich tatsächlich.
Ich dachte schon wieder.
Da freue ich mich persönlich sehr, sehr, sehr darüber, dass er da mit diesem Buch so einen tollen Erfolg hat mit dem Benjamin.
So ein Reibach gemacht hat.
Ja, selbstverständlich. Ich weiß ja, wie das ist. So als erfolgreicher Buchautor, ist ja, also wir, weißt du, so der Kai und der ich, wir treffen uns dann ja gelegentlich, zünden dann mit einem 500-Euro-Schein die Zigarren an, während wir uns den Bauch mit Kaviar einreiben und lachen dann über den Pöbel. Und sagen, wir müssen mal so tun, als ob wir kein Geld hätten. Es ist einfach schön, finde ich, wenn jemand mit einer Idee, die er hat, dann auch so belohnt wird und so Erfolg hat, so viele Menschen das gut finden. Das ist
Platz 448 in Büchern bei Amazon.
Ja, ich habe heute eine Meldung gelesen, ich glaube, der Benjamin hat das vertwittert, dass die zweite Auflage ausverkauft ist. Und ich weiß, wie groß die Auflagen waren. Und das ist schon richtig, richtig, richtig gut. Und da freue ich mich auch sehr.
Hätte ich das gewusst.
Dann?
Ja, dann hätte ich mir eigentlich auch eins bestellt, weil dann muss ich jetzt auf die dritte Auflage warten.
Ja, 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 ja. Ja, wobei du magst ja gar keine Bücher. Hast du denn unseren Umschlag schon aufgehängt? Weil dann könnte ich dir jetzt sagen, da wirst du dich wahrscheinlich, es wird wahrscheinlich dem Poster geben, dann hättest du das Buch gar nicht kaufen müssen, aber das ist auch egal.
Ja gut, aber ich habe ja eine Widmung von euch bekommen.
Hast du?
Ja, ich habe was reingeschrieben. Ich kann es zwar nicht lesen, weil du so eine krettelige Schrift hast, aber nee, Quatsch. Ich war doch einer der Vorbesteller.
Ja.
Und dementsprechend habe ich na komm, wie heißt's? Habt ihr euren Karl Otto da reingeschrieben? Menschenskind.
Wir haben signiert, ja.
Signiert.
Leider war es uns nicht möglich, sehr persönlich zu signieren. Das hatte einfach logistische Gründe.
Ach ja, wie willst du denn das machen?
Richtig, das war, also.
Ja, war, dafür hätte das Buch ja doppelt so viel kosten müssen. Das ist ja Quatsch.
Ja.
Ja, weil dann muss ja der Herr Bolm noch viel mehr Arbeit machen. Der muss euch dann die Namen geben. Und
der hat sowieso, der hat alle Vorbestellungen an einem Tag kuvertiert und verschickt und das ist auch eine große Leistung.
Komm.
Also
ja, komm.
Der Bolmo,
Jens.
Der Bolmo ist schon auch ein toller. Den mache ich auch wirklich sehr gerne leiden und Das war auch eine sehr schöne Fahrt nach Wien mit Jens. Wir waren ja übrigens im Café Brückel tatsächlich, was jetzt gerade in der Kritik steht.
Ach, wegen des lesbischen
Kusses? Ja, da bin ich ganz überrascht, weil Alex und ich haben einen Tag, glaube ich, 5 oder 6...
Da drin geknutscht.
5 oder 6 Stunden lang Sex im Café Brückel gehabt. Mhm. Sehr ausführlich. Nein, wir haben 5 oder 6 Stunden im Café Brückel tatsächlich verbracht und haben dort auch Teile der Hoax-Files geschrieben, tatsächlich. Das heißt also, ich kann jetzt mir in meine Lebensbiografie reinschreiben, dass ich in einem Wiener Kaffeehaus an meinem Buch geschrieben habe. Das ist halt genauso besonders, wie es klingt, einfach, das muss man einfach mal sagen. Das ist genauso schnöselig, wie es ist. Das ist einfach geil. So, damit ist man ein cooler Autor. Und ich fand schon spannend zu sehen, wie so ein Wiener Kaffeehaus ist, weil ein Wiener Kaffeehaus schon auch irgendwie was Besonderes ist. Also das ist kein Café, das ist kein Diner, das ist keine Gaststätte, das hat schon was anderes. Und in der Zeit, in der wir da gesessen haben, konntest du sehr schön beobachten, wie so das Leben in einem Wiener Kaffeehaus ist. Und das war wirklich von Zeitungsinterviews, über Geschäftsleute, über Vorstellungsgespräche, über verliebte Pärchen, über Touristen, wenig an der Stelle tatsächlich, weil es Brückel eigentlich nicht so ein Touri-Ding ist. Also es wogte tatsächlich ein wesentlicher Bestandteil des Lebens in diesem Kaffeehaus. Und dass die jetzt ein homosexuelles Pärchen, wer jetzt an Männer denkt, hat halt sich angeschissen, weil es gibt auch Frauen, die homosexuell sind. Also ein lesbisches Pärchen, die sich zu intensiv geküsst haben sollen, dieses Cafés verwiesen haben, dieses Kaffeehauses, was ich ja, ich finde das irgendwie ungewöhnlich, aber gut, das soll so gewesen sein. Wundert mich halt. War doch, also ich fand das eigentlich, dass das so ein sehr großer gesellschaftlicher Gesamtschnitt war, der sich da in den 5-6 Stunden, wo wir das mal en bloc da beobachtet haben, aufgehalten hat. Und ich hätte jetzt eher erwartet, dass man so in Wien, wenn es denn so heftig ist, dass sich irgendwer davon gestört fühlen könnte, dass da irgendwie der Kellner einen dezenten Hinweis gegeben hätte. So im Wiener Schmäh, dass man die dann rausschmeißen muss. Man ist nicht dabei, man weiß es nicht. Wenn es denn so ist, dass man da irgendwie Vorbedenken hat, weil ein gleichgeschlechtliches Paar sich küsst in der Öffentlichkeit, dann finde ich Prozesse durchaus angemessen. Aber wie gesagt, man war nicht dabei. Also wer ein Problem damit hat, wenn sich ein gleichgeschlechtliches Paar küsst, der hat halt ein Problem damit, aber das ist sein Problem und nichts anderes.
Das ist so einer der Dinge, da frage ich mich ehrlich, wofür verbrauchen Menschen eigentlich Luft? Das ist doch scheißegal.
Ich gucke auch bei einem heterosexuellen Pärchen in der Regel nicht hin, wenn die sich küssen.
Ja, es sei denn, sie schmatzen sehr laut. Ja, dann so.
Aber stöhnen würde mich da noch eher, weil schmatzen
hörst du. Geil machen.
Ja, ja, genau. Da würde ich da mitmachen wollen. Aber
entschuldigen Sie, darf ich mitmachen? Ja. Nee, ich weiß gar nicht, warum man auf so einen Schwachsinn Energie verwendet überhaupt. Also allein die 2,5 Kalorien des, was weiß ich, Kellners, Concierge oder was auch immer, von der Theke an den Tisch, die sind schon verschwendet. Die hätte er besser darin verwendet, weiß nicht, sich irgendwas in den Hintern zu schieben. Ich habe keine Ahnung, also so eine Energieverschwendung unnötig. Das ist noch keine Sekunde drüber nachdenken. Das ist so, wie wenn ich zu jemandem hingehe und würde sagen, pass mal auf, ich fände es eigentlich besser, wenn du ein bisschen kleinkariertere Hemden tragen hättest als großkarierte. Und das wären Menschen, den ich nicht kenne und der sitzt 200 Meter entfernt an der Bushaltestelle, wo ich mit dem Skateboard hinfahren muss. Verstehe ich nicht, das ist mir zu hoch. Macht ja auch keiner.
Ja, es ist, es zeigt halt, dass bei aller Aufgeklärtheit wir immer noch nicht da sind, wo wir hin müssen. Dass es einfach egal ist, wie ein Mensch lebt, solange er keine anderen Menschen schädigt. Und ja, also da in das Glück zweier Menschen so einzugreifen, also selbst wenn man sich schmatzend und stöhnend küsst, dann sind die beiden Menschen gerade halt sehr glücklich. Und da würde meine Tendenz eher sein, das anzuschauen und zu sagen, Mensch, schön. Ja. Da sind wir sind heute so, ich weiß auch nicht, wir sind heute so melancholisch, ist glaube ich das Wort, oder? Ich fühle mich heute melancholisch. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt.
Ja gut, bei mir ist es natürlich das Heimweh, ja. Das jetzt seit anderthalb Monaten in mir gärt und dafür sorgt, dass ich jeden Tag irgendwie das Gefühl habe, ich bin fehl am Platz. Geil ist, wir wohnen ja im Nachbardorf und der Heimweg oder der Weg zur Arbeit ist im Wesentlichen derselbe. Ja. Ist auf 5 Kilometer weniger. Und mir passiert das regelmäßig, dass wenn ich von der Arbeit fahre, dass ich erstmal ins Haus fahre, um dann irgendwann zu merken, kurz bevor ich da bin, scheiße, hier bist du falsch, muss man anders. Das passiert mir auch jetzt nach einem Monat noch.
Ja, Gewohnheitstier. Ja, das ist.
Ja, und sehr interessant halt wirklich zu merken, wie sehr einem so ein Ort doch ans Herz wächst. Wobei, ich muss jetzt dazu sagen, also ich bin wirklich ein Mensch mit Heimweh. Das weiß ich. Ich bin da nicht gut drin. Aber schön ist in dem Fall, Familie macht das Wett, also zu Hause ist, und das klingt jetzt pathetisch, und meine Frau wird jetzt gleich Tränen bekommen oder mich auslachen, eins von beiden. Aber Heimat ist tatsächlich, oder zu Hause ist da, wo die Familie ist. Das hilft, wenn man dann im Fünferpulk zu Hause rausgeschmissen wird. Wenn man alleine ist, ist das echt blöd, kann ich mir vorstellen. Aber mit mehreren oder zu zweit ist das dann schon deutlich besser zu ertragen und klappt eigentlich ganz gut, aber trotzdem merke ich es wirklich. Ich fahre jeden zweiten oder dritten Tag fahre ich noch nach Hause, anstatt dahin, wo ich im Moment wohne. Das ist echt anstrengend.
Das war ja für uns das Besondere, als wir nach Hamburg gekommen sind, dass wir eben gar nicht Heimweh nach der alten Wohnung oder so hatten, sondern sofort hier uns heimisch gefühlt haben. War ein gutes Zeichen dafür, dass die Entscheidung des Wechsels richtig war.
Wobei, war das anfangs nicht so mehr so ein bisschen wie Urlaub? Die ersten 2 Wochen, 3 Wochen?
Nee.
Nicht? Echt nicht?
Nee.
Ach, der Hund schleppt Waschlappen mit sich rum. Der Hund kackt übrigens nicht mehr in die Küche.
Sehr schön.
Der pisst jetzt nur noch in den Flur.
Er wischt es aber selber auf, wie du gerade beschrieben hast.
Ja, stimmt. Ach, das ist ja eine gute Idee, Lotte. Sehr schön. Braver Hund.
Nee, war, aber das lag auch daran, dass der Wunsch, hier hinzukommen, so groß und so profund auch war, dass das. Es ist ja nach wie vor Genuss. Ich war gestern Abend mit einem Freund unterwegs.
Es ist immer noch Urlaub.
Ja, irgendwie schon. Also gestern Abend waren wir hier im Hamburger Berg unterwegs, Richtung St. Pauli. Wo? Hamburger Berg.
Ein Hamburger Berg?
Das heißt einfach so. Das ist Reeperbahn runter und dann rechts ab. Bis am Hamburger Berg. Und kleine Bars, die du wahrscheinlich woanders, wo du dann eine davon hast, so deine kleine Bar, in die du gehst, und das ist dann eine ganze Straße voll davon, und wo mir dann immer wieder bewusst wird, dass du halt schon auch in einer Metropole wohnst, die halt ganz viel zu bieten hat, so auf ganz vielen Ebenen, und dass das auch dann noch zwischen 10 und 15 Minuten Fußwegs für mich zu erreichen ist irgendwie ja schon auch sehr, sehr toll, einfach. Und das genieße ich sehr, auch wenn natürlich eigentlich die Zeit fehlt, viel zu genießen.
Du genießt also im Wesentlichen, dass du die Reeperbahn vor der Haustür hast?
Ja, nicht nur die Reeperbahn, ne?
Wir haben, du Sau!
Wir haben die Reeperbahn vor der Tür, wir haben Altona vor der Tür.
Das sag ich deiner Frau, ey.
Wir haben, die ist gerade wiedergekommen, die war auf der Reeperbahn unterwegs. Also,
die Sau!
Ja, genau.
Gibt es da inzwischen auch Läden, wo Männer sich an irgendwelchen Stangen rumangeln?
Nee. Das weiß ich gar nicht. Also in diese Läden gehe ich ja gar nicht rein. Weil
ja, hör mal, wofür bezahlen die denn die Hoaxilla-Hörer hier dieses teure Armbeug da? Wenn du nicht mal das herausgefunden hast bisher.
Ich habe hier selber eine Stange und kann da...
Oh, bitte nicht. Oh nein, das kriege ich jetzt nicht aus dem Kopf.
Soll ich mich da mal gerade nackt dranhängen?
Bitte. Und fotografieren lassen von einer Frau.
Nee, das mache ich nicht.
Das kommt dann in die Shownotes.
Ja, aber es ist ja, wir wohnen ja so, dass wir halt wirklich 15 Minuten von allem zu Fuß und eigentlich im Prinzip entfernt sind. Das ist halt das Tolle. Also all das, was du aus Hamburg irgendwie kennst, ist
im einfach gut zu erreichen. Im Penthouse eures Towers, ne?
So ist das.
Dieses neureiche Pack. Schlimm.
Ja, schäme ich mich nicht für, arbeite ich sehr hart für.
Niemand ist vom Arbeiten reich geworden.
Nee,
niemand.
Deswegen muss ich ja auch hart arbeiten, um überhaupt irgendwie irgendwo hinzukommen.
Ja, verstehe ich. Geht mir ähnlich. Kann ich verstehen. Kann ich echt verstehen. Es war auch echt hart, wieder mit dem Arbeiten anzufangen nach dem Urlaub. Es war, dafür war der Urlaub echt so schön, muss ich echt gestehen. Also,
unser war schon kurz.
Cool. Echt? Wie lange hast du denn gemacht?
Vom 23. Dezember, das war der erste Urlaubstag, und am 5. Januar, also Bürourlaub halt, ne? Das ist, das ist so.
Was? Klar. Ja, ich war vom, darf ich nicht lügen, 19. glaube ich, oder 18. 18. bis zum 5. Also 5 Tage mehr, 3 Tage mehr, 4 Tage mehr.
Es ist ja, ich will mich ja auch gar nicht beschweren, das ist so, weißt du, wenn du so ein Hörertreffen dann hast, oder wir haben methodisch inkorrekt eine Folge zusammen aufgenommen.
Ja, Silvester Special.
Ja, das ist alles irgendwie...
Ach, diese Nase, ey.
Ja, das hier, also sagen sie wieder, du willst den Kleinen imitieren. Das sind ja alles tolle Sachen, aber das ist halt, du weißt es selber, 2 Stunden, 3 Stunden in einem Mikro zu reden, ist halt auch anstrengend. Vor allen Dingen, wenn du so in ein Mikro reden möchtest, das für Menschen unterhaltsam ist. Und also der Podcast mit Mincorrect plus dem Hörertreffen dann abends, das ist dann halt ein Tag Urlaub, der dann auch weg ist. Der,
das hört man nicht.
Müdet. Also. Wir hatten, das hat mich ja unfassbar geflasht. Da waren fast 50 Personen, würde ich sagen, bei dem Hörertreffen. Und ich hoffe, dass da jetzt nicht irgendwelche Anmerkungen kommen, aber ich meine doch, mit allen einmal zu haben und mich ausgetauscht zu haben mit unfassbar vielen tollen Leuten, die da waren. Und das ist einfach unfassbar anstrengend, einfach das mal betreffen. Da bin ich dann einfach auch gar. Bin mir des Luxus bewusst, mit so vielen Menschen reden zu dürfen, die mir wohlgesonnen sind. Aber das ist einfach, danach bist du so voll auch.
Ja, weil du gesoffen hast, alter Hund.
Vier Alster habe ich an dem ganzen Abend getrunken, weil mehr
ging. Ja, sag ich ja, voll.
Dass du dich davon dann auch mal wieder so ein bisschen erholen musst. Und nichtsdestoweniger ist es natürlich total wert, das zu tun.
Apropos erholen. Unsere Hörerinnen und Hörer sind übrigens sehr begeistert von unserer Pause. Ja, die stehen praktisch auf unsere Pause.
Musst du pullern?
Und deshalb machen wir jetzt eine Pause. Machen wir Pause?
Ja.
Gut, dann gehe ich mir nämlich auch mal die Nase putzen.
Ja, und dann machst du jetzt, kommt jetzt Musik, ne? Wie immer.
Ja, genau, jetzt hier Musik.
Ich habe übrigens Silvester auf dieser Silvesterparty im Studio, habe ich, das war total witzig, mit einem jungen Mann dann gesprochen, noch so während der Party, so in den frühen Morgenstunden, der Huxilla-Hörer war, und das war ein sehr angenehmes Gespräch, und habe dann einen Tag später festgestellt, dass ich mit ihm auf Facebook befreundet, ich mache hier so Anführungsstriche in der Luft, ich kommentiere das, war und habe dann realisiert, dass er der neue Schlagzeuger einer Power-Metal-Band namens Scanner ist, die jetzt gerade ihr neues Album rausbringen, und das war ziemlich witzig. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich sicherlich mich noch ein bisschen anders mit ihm unterhalten, weil die so schönen, blitzsauberen Power-Metal. Schön, also das ist so dieser sehr melodische, relativ schnörkellose, schnelle Metal. Sehr angenehm eigentlich. Und das beeindruckt mich immer am allermeisten, dass man mit im weitesten Sinne wissenschaftlichen Themen auch sehr kreative Menschen erreichen kann. Das hätte ich früher nicht gedacht, dass das geht. So wie auch Frau Borini, Huxilla-Hörerin ist. Als
Comic. Kreativ.
Ja, finde ich.
Ist doch nur ein Metalhead.
Ja, natürlich.
Power Metal. Die 90er grüßen.
Mann. Es wird dieses Jahr wird es Musik von mir geben.
Findest du denn nicht, dass es jetzt mal langsam reicht?
Nein. Das ist ein Medium, was ich noch nicht beackert habe.
Ja, was ist da dann so nationalmannschaftsmäßig? Ja, so.
Gute Freunde kann niemand trennen.
Bitte.
Gute Freunde sind nie allein. Nein, das wird es nicht.
Oh, schön, schön, schön. Das werde ich als Teaser vor der Veröffentlichung irgendwie nach Twitter schmeißen.
Ja, mach das. Ja, da wird es was geben, da kann ich aber noch nicht drüber sprechen. Und es, ja, ich bin ja, konzeptionell bin ich ja schon wieder ganz weit vorne an ganz vielen Fronten.
Ja,
das ist.
Komm, erzähl.
Nee, kann ich nicht.
Ach so.
Ah, kann da nichts bestätigen an der Stelle, aber es wird nicht langweilig.
Alles geheim.
Du findest Glaubenssachen nicht so prickelnd, ne?
Wie kommst du darauf?
Weiß nicht, ich habe, was ihr ja nicht wisst, ich bezahle ja Christian sehr viel Geld dafür, dass meine Podcast-Projekte und die von mir bevorzugten Podcast-Projekte bei ihm dominant erwähnt werden. Das könnt ihr auch tun. Also wer jetzt sagt, ich habe dem doch schon vor Monaten schon eine E-Mail geschrieben, ihr müsst dem einfach mehr Geld geben, damit er euch, wofür, da er mit mir eine ganze Sendung hier bestreitet, wisst ihr, wie viel Geld ich ihm gebe. Center Parks von der Versicherung. Also ich meine, denk mal drüber nach.
Unglaublich, glauben die Leute das noch auf. Ey.
Und im Rahmen dieser Vertragsverhandlungen, oder warst du nur zurückhaltend und wir haben da nicht mehr gesprochen? Irgendwie war das so, dass du, ich hab irgendwie so im Urin, dass dir das ein bisschen zu zahm war.
Nein, also was heißt hier zu zahm? Ich kenne dich ja so gut zumindest. Ich, ja, Anführungsstriche oben, ja, auf beiden Seiten, beide mit englischen Anführungen. Ich kenne dich aus deinen Produktionen gut genug, als dass mir schon klar war, dass du jetzt hier nicht den den knochenharten Religionskritiker bringen wirst, à la Deschner.
Ja, ja.
Damit habe ich auch nicht gerechnet. Ich persönlich würde das vermutlich in der Tat anders machen.
Ja.
Aber ich mache es ja nicht. Wenn ich es anders hätte haben wollen, dann hätte ich es ja selber machen können.
Ja.
Alte Regel. Ja. Wenn dir was nicht gefällt, wenn du es was richtig gemacht haben willst, musst du es selber machen.
Ja.
Ja, das ist beim Programmieren so. Ich will jetzt nicht behaupten, dass es beim Sex so ist. Das wäre nicht richtig.
Also ich würde jetzt für mich sagen, nein, aber naja.
Ja, es gibt Menschen, für die mag das gelten. Ja, also ich persönlich würde es vermutlich nicht ganz so friedlich werden lassen. Aber wie schon gesagt, erstens bist du ein anderer Mensch als ich. Das ist Gott sei Dank.
Gott sei Dank.
Ach Gott, nochmal Glück gehabt. Ich bin nicht der Hoaxmaster. Und zum anderen, ja, könnte ich es ja dann besser machen, wenn ich das so sehen würde, dass du das nicht richtig machst. Aber du machst das schon richtig. Das ist your way to do it. Du machst das, wie du das für richtig hältst. Und es würde ja auch wenig bringen, ja, jetzt in jeder Folge auf 150% Konfrontation zu gehen und den Deschner zu machen. Weil dann wäre das mit Sicherheit nach ein paar Folgen beendet und dann wäre der Spaß sowieso vorbei.
Es würde auch dem Hörer nicht weiterbringen. Das ist so, das Feedback, was ich, es sind zwei Folgen erschienen und ich habe nach zwei Folgen noch nie so viel Feedback, und wenn ich sage, ich meine nicht wir, also Eduard und ich, so viel Feedback erhalten, wie auf Glaubenssache. Und zwar aus wenn man es denn so nennen will, beiden Lagern. Und ich habe auch in persönlichen Gesprächen, gerade von sehr religionskritischen Menschen gehört, dass sie gesagt haben, ich habe mir das angehört und das war so, wo ich gedacht habe, boah, da muss er doch drauf gehen und da muss er kritisch sein. Mhm. Und dann haben sie dann gesagt, und dann ist ihnen aufgefallen, dass sie da auch ein Stück weit einen Beißreflex schon entwickelt haben auf gewisse Stichwörter. Und dann gesagt haben, naja, den habe ich ja, weil ich der Ansicht bin, dass meine Welt sich die bessere ist und ich davon überzeugen möchte, dass meine Welt sich die bessere ist, und in dem Moment fange ich an zu missionieren und ich selber finde aber Missionierung eigentlich scheiße, weil ich sage, aufgeklärt ist. Und dann setzt du so einen Denkprozess auch in Kraft. Also so diese Überlegung, Beißreflex immer sinnvoll, muss ich mir den selber vielleicht auch mal hinterfragen an einer oder anderen Stelle. Und das finde ich eigentlich eine sehr angenehme Geschichte, dass sich beide Seiten ein Stück weit nicht bestätigt sehen in ihren Vorurteilen und sich daran reiben, dass das nicht so ist, wie sie es erwarten, und dann aber damit irgendwie was anfangen müssen für sich und daraus einen Schluss ziehen müssen. Das finde ich eigentlich sehr angenehm. Weiß aber, dass es Themen geben wird, wo ich mit Eduard deutlich weiter auseinanderliegen werde, als das vielleicht bisher den Anschein hat. Und dass das durchaus auch mal vielleicht nicht ganz kuschelig wird, was aber auch okay ist. Also das, was über allen Feedback-Äußerungen dann auch wiederum liegt, ist die große positive Bewertung des wertschätzenden Umgangs miteinander, trotz aller Verschiedenheit. Und das ist eigentlich genau das, warum ich diesen Podcast machen wollte. Und das, was ich mir als Ziel gesetzt habe, zu zeigen, dass Menschen, die letztendlich sich nicht einig sein können, die ganz unterschiedliche Weltbilder haben, trotzdem vernünftig miteinander umgehen können. Und dann sind wir wieder beim Anfang der Sendung, auch von Charlie auch,
ja,
ne, zu sagen, du darfst anders sein, aber lass uns doch friedlich beieinander sein und lass auch im Zweifelsfall uns sagen, ich finde das nicht richtig, was du tust, aber solange wie du da niemanden mit weh tust, ist das okay. Und ich bin ja jemand, der auch, ich finde ja so diese perfide Indoktrination von Kindern an Religion, finde ich ja ganz furchtbar. Und da auch da habe ich für mich nochmal das ein bisschen re-evaluiert, als ich dann von jemandem, der sehr gläubig ist, also Eduard, gehört habe, der dann gesagt hat, naja, ich glaube ja, dass das die bessere Weltsicht ist, die ich da habe. Und dass man damit besser durchs Leben geht und dass man damit ein besserer Mensch ist. Und dann möchte ich das an meine Kinder vermitteln. Ich mache das ja nicht, um meinen Kindern zu schaden. Und das ist so ein Punkt, wo du sagen kannst, ja, aber. Aber irgendwo auch ja, denkst,
gut
ja.
Gut gemeint ist nicht gut gemacht.
Ja, 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 aber du kannst ja auch Religion gut machen in gewissen Punkten. Also ja, also das ist, soll nur heißen, dass das ein Konzept ist, was sicherlich noch wachsen wird und was ich sehr spannend finde, dass das so viele Reaktionen provoziert, dass sich so viele Leute an mir reiben, dass sich so viele Leute an Eduard auch reiben, natürlich an unserem gemeinsamen Reiben. Das finde ich spannend. Und du hast das gerade gesagt, und da will ich auch nochmal all denjenigen, die auch publizieren möchten oder die Idee haben, was zu tun und unsicher sind, sagen, es gibt keine Regel dafür, ob ihr ein Interview kritisch angehen wollt oder ob ihr wenig kritisch angehen wollt, ob ihr draufhaut oder nicht draufhaut. Wenn ihr senden wollt, dann sendet so, wie ihr es für richtig haltet. Und wenn das jemandem nicht gefällt, du hast es sehr schön gesagt, Christian, dann soll er doch selber senden und das dann so machen, wie er es machen möchte. Und so eine akademische Diskussion darüber, wie man einen Interview-Podcast gestaltet, bringt einen nicht weiter, sondern man kann als Interviewer, das habe ich ja noch auch lange Zeit aus dem Skeptoskop mitgenommen, nur so gut sein, wie man selber auch ist. Und wenn man etwas tut, von dem man selber innerlich nicht überzeugt ist, dann wird man auch kein gutes Interview führen können. Und das ist einfach, macht's so, wie ihr es meint. Und gerade Podcasting bietet euch die Gelegenheit dazu. Ihr habt keinen Redakteur, ihr habt keinen Rundfunkrat, ihr habt keinen Menschen, der euch sagt, wie ihr es machen sollt, sondern ihr seid euer eigener Rundfunkrat und sendet doch einfach. Und je mehr Leute senden mit einer Idee, desto besser ist das. Und je mehr Leute senden zu Themen, die nicht senden, Technik und Internet sind, desto besser. sendet über das, was euch beschäftigt, denn im Zweifelsfall beschäftigt das auch andere Menschen.
Amen. Entschuldigung. Ja, aber ja, ist letztendlich so. Das ist ja das Schöne an diesem Internet und unseren Zeiten, in denen wir leben. Auf der einen Seite ist vieles sehr scheiße, auf der anderen Seite, wenn du was zu sagen hast, ei, macht Maul auf, ja?
Ja. Und macht euch nicht abhängig. Also ich habe kürzlich ein Forum gesehen, wo jemand darüber diskutiert hat, darf ich kritisch sein? Soll ich meine Interviewgäste hart angehen? Soll ich sie weich angehen? Völliger Quatsch. Der Bartoschek ist einer der härtesten Hunde der Welt, die ich kenne. So, der würde nie von seiner eigenen Meinung abweichen. Aber wenn er ein Interview führt, lässt er die Leute reden und da sagen Leute, das ist total scheiße, du musst viel mehr einhaken. Ja, das kann man machen. Das ist aber nicht sein Stil. Punkt.
Och, so. Wenn jemand scheiße redet, dann muss man ihm nur lang genug die Leine lassen, als dass er sich dran selbst aufknüpfen kann.
Ja, ne, also diese Stoll-Geschichte, ja, wo ja lange und breit und ausführlich, da wollen wir jetzt nicht drauf zurückkommen.
Also, Leine lassen.
Das ist halt ein Stil. Also das ist, und da muss man selber gucken, was kann ich denn überhaupt? So.
Ja, natürlich. Wenn man zum Beispiel mit jemandem, der sehr religiös ist, so verfahren möchte und den aktiv aufhängen möchte, dann muss man schon was drauf haben.
Ja.
Je nachdem, wen man da erwischt, hat man sich da ganz schnell eine Blöße gegeben.
Ja, also Eduard ist natürlich ein unfassbar intellektuell beleckter Mensch. Also das ist, da habe ich manchmal doch auch, ja, du weißt, wie ich das meine, habe ich manchmal echt so das Gefühl, dass ich mich da in einer also ich habe da manchmal Angst, dass ich dann sage, merke, kannst du da überhaupt noch gegenhalten? Also rein intellektuell, jetzt gar nicht, was diese Glaubensgeschichte angeht, sondern bist du Eduard intellektuell gewachsen, weil er einfach Philosophie studiert und so, das ist einfach nochmal eine andere Schiene. Aber bisher geht's so. Man nimmt uns auf Augenhöhe wahr. Das schmeichelt mir sehr. Ich halte das aber für eine Verzerrung in einem gewissen Gebiet der Tatsachen. Aber wenn das in der Sendung so funktioniert, dann ist das gut.
Da musst du dann bibelfest sein, mein Freund.
Ja, Eduard ist auch, was Literatur angeht, in weiten Teilen und das auch in nicht religiöser Literatur sicherlich deutlich bewanderter als ich. Das ist jetzt auch nicht Schmeichelei oder so, sondern das ist eine Feststellung. Da bin ich dann ihm auf popkultureller Ebene dann wieder an ein, zwei Punkten voraus. Aber das ist so
schöne Umschreibung dafür, dass du dein ganzes Leben lang nur Comics gelesen hast, aber okay.
Ich habe nicht nur Comics gelesen. Mein lieber
komm.
Christian.
Erzähl mir doch nix.
Nee, ich hab auch
du hast auch
Harry Potter gelesen. Ja? Aber das
ausgerechnet.
Ja, aber so, also das ist ja auch noch so ein Punkt, ne? Also da muss man ja auch aufpassen, dass man dann irgendwann nicht auch sich selber überschätzt unter Umständen und dann da in Feuern, die man gerufen hat, dann selber verbrennt. Klappt noch ganz gut. Aber das ist ein Konzept, da bin ich sehr zufrieden mit und das ist für mich ein Beleg dafür, dass eine gute Idee, die abseits von dem ist, was viele andere Leute getan haben, Menschen bewegt und Hörerzahlen, muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich mich bei Glaubenssache jetzt aktuell wirklich gar nicht drum gekümmert. Aber ich habe schon gesagt, dass die zwei Folgen sicherlich so in der prozentualen Verteilung das meiste Feedback von allen Projekten, die ich so habe, hat. Die Menschen, die es hören, wie viele es auch immer sein mögen, bewegt es sehr. Und dafür mache ich das ja, was ich mache, um Menschen zu bewegen, um etwas in Menschen zu bewegen. Und das ist schön, dass das so aufgegangen ist. Das habe ich mir sehr gewünscht bei diesem Projekt, weil das auch insbesondere für Eduard, der sehr, sehr viel beschäftigt ist, gar nicht einfach ist, sich da irgendwie Zeit abzuknapsen. Er hat einfach 6 Kinder. Das ist einfach, ich meine, du weißt, wie das mit Kindern ist. Er hat da 6 Stück davon, die alle irgendwie noch schulpflichtig sind. Das ist,
ja, so sind sie, die Religiösen, gell?
Ja, klar.
Nein.
Schon.
Ich glaube, das ist gar nicht so.
Ja, aber, ne, also einfach vom Organisationsmanagement und der ist halt selbstständig und, oder beziehungsweise jetzt da wieder angestellt, aber, ja, egal, hierum, larum. Das ist nicht einfach, das zu produzieren. Das ist für ihn auch einfach sehr viel, Energie, die er da verwendet. Und ich finde schön, dass dieses Projekt gewertschätzt wird und dass das Podcasting da auch zeigt, was es kann. Eben auch anderes, was anderes machen. Und das finde ich einfach wichtig, das einfach nochmal auch zu erwähnen. Nicht, weil ich es mache, sondern weil ich mir das wünschen würde, dass es mehr Podcasting-Geschichten gibt, die so wirklich den Kern des Menschen auch berühren, ohne irgendwas abwerten zu wollen. Jeder Podcast hat seine Daseinsberechtigung, jede Nische ist da, damit man sich hineinstellt und was macht. Aber diese zentralen Themen finde ich toll, und deswegen bin ich ja auch so froh, was den wissenschaftlichen Sektor angeht, dass es jetzt so Sachen wie methodisch inkorrekt gibt, dass es den Modellansatz gibt, dass es den Explikator gibt, dass Florian mit seinen Sternengeschichten da unterwegs ist, dass Holger da Dinge tut. So, das ist so eine Schiene, die sich so langsam füllt, und da wird die Nische ja eher größer und die Auswahl in der Nische. Und traut euch das, macht da was. Redet über Dinge, die euch bewegen. Und nicht nur über Technik und Handys und IP-Verschlüsselung und was es da alles so gibt.
Ja, die ist aber auch wichtig.
Ja. Ist auch eine ganz wichtige, ganz wichtige Nische, aber es gibt noch mehr Nischen.
Hast du das jetzt alles aufgeschrieben oder abgelesen, Mama?
Nee.
Hast du dir so aus dem Finger gesogen?
Ja, ich bin, das ist immer so, zum Jahreswechsel werde ich immer, also vor und nach Jahreswechseln.
Dankbar.
Werde ich immer sehr introspektiv und mache mir über viele Dinge Gedanken. Und wenn ich mir das Jahr 2014 angucke, war das ein Jahr, was mich, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viel gearbeitet wie in diesem Jahr. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel erreicht wie in diesem Jahr, und ich habe noch nie am Ende das Fazit gezogen, dass ich so ein tolles Jahr in meinem Leben gehabt habe, mit so unfassbar vielen Möglichkeiten, die sich mir geboten haben, und unfassbar vielen tollen Menschen, mit denen ich reden durfte und mit denen ich Dinge tun durfte. Und insofern bin ich da so ein bisschen ins Grübeln gekommen, und man mag mir ja auch das ein oder andere Mal, und so polter ich dann ja auch manchmal so sowas wie das Enfant Terrible, den Nestbeschmutzer der Podcasting-Szene, vielleicht auch vorwerfen, aber das ist gar nicht so, sondern mir liegt das Medium sehr am Herzen, weil mir liegt eben weniger die technische Seite des Mediums am Herzen. Das machen andere Leute, und das machen andere Leute viel, viel besser, als ich das jemals irgendwie können würde. Allein dein Firz ist eine Geschichte, wo ich nur so eine grobe Vorstellung davon habe, was da so abgeht. Also da gibt's Leute, und ich bin immer jemand, der sagt, der Inhalt darf aber bei all dem nicht vergessen werden. Und das ist eine weitere Stärke dieses Mediums, tolle Inhalte zu haben. Ach,
jeder tut das beitragen, was er kann.
Ja, genau. Aber weißt du, dieses Ding macht das nicht abhängig von außen zu machen. Weißt du, die Frage, warum habt ihr jetzt bei Patreon so und so viele Leute, die euch unterstützen? Wie war eure Marketing?
Ja, wie geil.
Ja, super toll. Aber die Frage, wie war da eure Marketingstrategie, ist halt ziemlich Banane. Die Marketingstrategie ist, dass wir einfach seit verschissenen 4,5 Jahren relativ regelmäßig uns vor ein Mikro setzen und was machen. Und dann sagen irgendwann irgendwelche Leute, das ist mir wert, das zu unterstützen. Und da gibt's keinen Trick, sondern da haben wir einfach das Glück gehabt, eine gute Idee zu haben. So. Und da sage ich einfach, macht erstmal, habt eine Idee, zieht die durch, macht das, und wenn sie genügend Menschen berührt, dann wird das gehen, und wenn es nicht genügend Menschen berührt, ist es auch in Ordnung. Dann habt ihr aber diese Nische belegt und habt das gemacht, was ihr meint, dass ihr machen müsst. Und das ist
cool. $105.
Ja.
Nice. Also jetzt nicht die Welt, aber für jede Episode.
Ja, ja.
Mal vier, also sagen wir mal drei im Schnitt. Jetzt habt ihr, weil deine Frau sich irgendwie komisches Zeug durch die Zunge hat jagen lassen, ausfallen lassen.
Ja.
Ja, aber drei im Schnitt im Monat werdet ihr machen, übers Jahr verteilt, schätze ich mal.
Mhm.
Und, oder? Ja.
Ja, ja.
Hast du mal gezählt? Ja, wird hinhauen. Das heißt also $300 im Monat, was 250 Euro sind, ich weiß es nicht genau.
Ja, so
mit. Immerhin. Ich meine, ist jetzt. Entschuldigung, ist jetzt nicht die Welt, Aber 250 Euro.
Es ist halt eine
Wertschätzung. Strom und Heizung.
Ja, es ist eine Wertschätzung erstmal per se. Und wenn es $5 wären, ist es eine Wertschätzung. Das wird auch immer vergessen.
Ja, ja, ja. Bla, bla.
Genau. Arschlecken ist viel zu wenig. Vom Aufwand her ist das viel zu wenig.
Jetzt kommt der Alexander, den ich kenne.
Aber, das gepaart natürlich auch mit dieser Massengeschmack-Geschichte, mit Huxilla TV und all den anderen Dingen, die wir so tun. Das ist einfach schon eine sehr schöne Entwicklung, die sich da abzeichnet. Und die sich aber einfach jetzt so im vierten, fünften Jahr abgezeichnet hat. So.
Ja, geil. 105.
Wir werden auf der Leipziger Buchmesse werden wir lesen, ganz viel.
Du kannst lesen?
Ich kann nicht nur schreiben. Ja,
hat dir das jetzt schon wieder beigebracht?
Basisdingen, sondern ich kann auch lesen. Ja, es ist sehr schön. Alexa liest zwischen Lucy van Ork und Lydia Benica auf der Leipziger Buchmesse.
Die eine kenne ich, die andere nicht.
Wen kennst du und wen kennst du nicht?
Ja, die Frau Benica.
Kennst du. Lucy van Ork kennst du auch. Lucy van Ork ist die junge Dame, die vor vielen, vielen Jahren mal gesungen hat, mir geht's so gut, weil ich ein Mädchen bin.
Ach du mein Gott.
Und Lucy van Ork ist inzwischen eine sehr aktive Drehbuchautorin, Romanautorin, hat diverse Musikprojekte gehabt, hat jetzt gerade die Sternensinger als Musikprojekt und ist eine sehr coole Person, ist eine der großen Inspirationen von Alexa tatsächlich. Und als wir dann erfahren haben, im Rahmen der Ice Bucket Challenge, so ist das manchmal, dass Frau von Ork Huxilla nicht nur kennt, sondern Huxilla auch hört und ein Fan von Huxilla ist, das war schon auch wieder so ein besonderer Moment.
Oh, cool. Prominente Hörer. Habt ihr nur noch mehr?
Und das ist so, wenn
Grönemeyer, der Arzt.
Ja, der findet uns bestimmt total super.
Ja.
Entschuldigung. Ja, aber das ist so, und das ist halt, wenn man sich so gegenseitig inspiriert irgendwie. Und jetzt, dass dann Alexa mit Frau von Ork so quasi zusammen auf einer Bühne liest oder sich da virtuell die, also was heißt, Klinke gibt's da nicht, aber du weißt, was ich meine, in die Hand gibt. Das sind schon so besondere Momente. Einfach.
Yes, it is.
Und da liest dann Alexa aus Psycho Märchenwald auf der Leipziger Buchmesse und danach direkt lesen wir im Darkflower am 14. März, wenn das ein Samstag ist. Ja.
Ich weiß
ja,
nicht.
Ja, ist es. Ja, 14. März. Und danach direkt im Anschluss.
Ist das ein Sekretär oder was?
Direkt im Anschluss lesen Alexa und ich im Krimikeller des Zentralkabaretts in Leipzig aus den Hoax-Files.
Huxilla. Ja, cool. Ja, prominente Hörer, das ist ja, hab ich ja noch gar nicht dran gedacht. Müsste man mal sagen.
Ja, aber wer ist denn ein prominenter Hörer? Also das ist so...
Ja, alles, was es nicht nötig hat, ins Dschungelcamp zu gehen. Würde ich jetzt so sagen. Das heißt B und A Prominente.
Ja, aber ich weiß jetzt nicht, ob Frau von Ork sich als B oder A Prominenz bezeichnen würde.
Ich kenne sie nicht.
Aber das ist ja auch so eine Sache, das kippt ja dann auch einfach. Also ich habe sowieso nicht mehr so dieses Konzept von prominent. Es sind halt alles Menschen, die ihre Arbeit machen. Und sie erreichen unterschiedlich viele Menschen mit ihrer Arbeit. Wenn dann Prominenz bedeutet, dass du mehr Menschen erreichst mit deiner Arbeit, dann ist das so. Aber letztendlich sind das alles Menschen, die arbeiten, die abends schlafen, die essen müssen, die sich Sorgen machen, denen es auch mal nicht gut geht. Das schleift sich dann irgendwann auch ab, tatsächlich. Und ich habe leider sage ich da an der Stelle bloß, dass ich an einem Punkt bin, wo ich gelegentlich mit Prominenz verwechselt werde und das ist irgendwie sehr befremdlich, nach wie vor.
Ich gucke übrigens gerade, du wirst jetzt schimpfen, aber das tue ich einmal die Stunde. Ich gucke gerade auf die Hochwasservorhersagen für die Mosel.
Ja.
Ich weiß, ganz anderes Thema, aber das...
Ja, ich war jetzt auch fertig, das ist jetzt auch gut.
Bin ich ja froh. Ich muss das Thema mal wechseln. Ja, gerne. Das wird zu verkopft hier.
Ficken!
Geht doch. Und Wir kriegen hier ein Hochwasser.
Oh.
Ja, wir sollten den Keller ausräumen, Schatz. Also zumindest den unteren. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht.
Du kennst ja die Story, als ich mir mal Sorgen darum gemacht habe, als eine Sturmflut angesagt worden ist. Und ich habe dann...
Ja.
Kennst du, habe ich schon erzählt, ne?
Nee, mach mal.
Dann habe ich also Leute, die sich hier auskennen, die hier schon ein bisschen länger wohnen, dann besorgt gefragt, Mensch, wenn jetzt ein Hochwasser kommt, so eine Sturmflut, dann haben gesagt, ja, also wenn das Wasser bei euch steht, ist es schlimmer als das große, kein schlimmer Hochwasser in den 60er Jahren, dann ist eh alles zu spät. Weil du wohnst oben in Hamburg. Dann habe ich gesagt, okay, dann habe ich jetzt keine Angst mehr vor Sturmfluten. Wobei ja, wir die,
bis du mal die Tür aufmachst.
Weil wir die ja aktuell ja haben oder hatten. Also das war schon,
ja, ja,
war schon
ja, sehr das, heftig. Die hatten schon den Scheiß.
Ja, natürlich, ja, ja, ne? Das war schon ziemlich heftig.
Also der Sturm hier war nicht nennenswert. Wir hatten hier mal ein paar Böen und es war halt auch mal windig. Aber das ist nicht der Rede wert gewesen.
Wir haben ja der Huxilla Tower, also ne, Record Shoe City in Hamburg, hat ja einen fundamentalen Designfehler. Nämlich die Tatsache, dass sich das Gesamtkonstrukt der Gebäude zu einem Windfang entwickelt hat. Zu einem unfassbaren Windfang. Und es quasi so ist, wenn ich aus der U-Bahn-Station bei mir rauskomme, es Situationen gibt, wo, wenn es sowieso stürmisch ist, also man wohnt im Norden, man ist da eh ein bisschen anders gepolt inzwischen, aber Situationen gibt, wo ich fast wieder in die U-Bahn hineingeblasen werde, die Treppe runter. Und dann muss ich ungefähr 15 bis 20 Meter kämpfen. Dann kommt eine Hausecke und dann ist schlagartig der Wind weg. Aber diese 15, 20 Meter sind unfassbar. Und als jetzt der Sturm hier oben im Norden war, der Orkan, hat tatsächlich die Polizei auch ein Stück weit da einen Bereich mit Flatterband einfach abgesperrt, weil sie offensichtlich Sorgen hatten, dass da Leute umgeweht werden bei uns im Innenhof. Krass. Ja, also es ist schon, es ist halt durch die bauliche Konstruktion ergibt sich das so, dass da an dieser Hausecke einfach ein unfassbarer Windfang sich entwickelt. Das ist total witzig. Das ist, gerade wenn es regnet und stürmt, ist das schon so, dass du wirklich so, dann hängst du da so, dann lehnst du dich so total rein und kämpfst dich da die paar Meter und dann ist dieser Hausack und dann schlag ich alles vorbei und denkst so, hä? Das ist so die abendliche Herausforderung, wenn ich nach Hause komme.
Ihr muss halt ein bisschen mehr essen, dann passiert das nicht. Ja, so Probleme haben wir nicht.
Ihr sauft dann einfach so einfach langsam ab. Also sowohl im eigentlichen Haus, deswegen seid ihr ja ausgezogen, als jetzt auch im neuen Haus. Weil da.
Nee, das neue Haus ist hochwassersicher.
Ja, da hast du ja das Wasser im Haus, also so quasi. Sie verstehen schon, Wasserschaden.
ja. Ja, wobei, also wenn ich mir hier die Kurven ansehe, Trier wird wohl auf 7 Meter gehen. Das ist jetzt, ja. Also es könnte passieren, dass es bei uns in den unteren Keller ein bisschen läuft. Das heißt, den sollten wir wohl ausräumen, sicherheitshalber. Da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Weil es ist unangenehm, weil da steht nicht viel drin. Stehen ein paar Fahrräder drin. Da sind ein paar Kisten mit Werkzeugen. Das räumt man ein höher und dann ist gut. Das macht mir jetzt ehrlich gesagt noch keine Sorgen.
Wie geht's denn deinem Sohn überhaupt?
Kerngesund. Wird immer größer, immer frecher. Faustdick hinter den Ohren und ich befürchte, dass er intelligenter ist als ich.
Das ist auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite extrem beschissen.
Tja, oh Gott, aber der muss ja noch eine Weile länger auf dieser Welt herumwandeln als ich. Insofern ist das alles ganz gut. Und der wird ja in eine Zeit hineingeboren, die eher unfreundlich wird, habe ich so das Gefühl.
Wenn er nicht so ein Gamma-Blitz kommt.
Meinst du, da kommt jetzt einer?
Man weiß das halt nicht, ne?
Ja, ist halt die Gamma-Blitz-Vorhersage, die funktioniert halt noch nicht, ne?
Nicht so vernünftig, das ist das Problem dabei. Aber ich kann sagen, ich habe 48 Milliarden Podcasts gemacht, ich habe irgendwie was getan, gesellschaftlich. 48 Milliarden?
So.
Ich kann jetzt weggeblitzt werden, das ist okay.
Stimmt, so Gamma-Ray-Bursts, irgendwie aus 2 Lichtjahren Entfernung.
Das ist so, weißt du, das wäre so ein Ende der Welt, was so richtig, also das ist so...
Unnötig.
Das wäre so scheiße. Vor allen Dingen wird's, also in meinem Weltgefüge wird's ja kein Mensch mehr mitkriegen. Es gibt ja kein Afterlife. Weißt du, das macht so. Nee. Und dann sind alle weg.
Ja, gut.
Dann ist alles außer vorbei.
Denen, also. Außer denen, die sich in der Innenseite der Erde.
Also die Hohlwelt, ja, das ja. Ja, gut.
In der Hohlwelt. Ja. Die überleben.
Ja, gut.
Die sind ja geschützt durch kilometerweit, ja. Kilometer von Gestein. Insofern.
Wobei. Wie war denn das? Ich glaube, das geht durch die Erde durch, der Gamma-Ray-Burst. Ja? Echt? Ja, der ist, glaube ich, der ist so, also der könnte, also gerade weil dann ja die Erde auch hohl ist.
Stimmt. Naja, vielleicht leben die ein bisschen länger, ne? Und können sich dann noch die letzten Folgen Huxilla anhören, so die.
Ja.
Das verfängt gerade nicht. Ich habe irgendwann mal nachgeguckt, ob die Wissenschaft weiß, in welcher Nähe ein Stern sich befindet, der zumindest in erreichbarer Zeit der Menschheit, und da unterstelle ich jetzt einfach mal nochmal ein paar tausend Jahre, in die Luft fliegen könnte. Allerdings weiß ich nicht mehr, wie weit der weg ist. Es waren schon ein paar Lichtjahre. Das ist also nicht gerade in direkter Nachbarschaft. Also insofern, ja, die Wissenschaft hat festgestellt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass uns irgendwie so ein Ding erreicht in nächster Zeit.
Ja, aber es ist halt eine Wahrscheinlichkeit, ne? Die Wahrscheinlichkeit, dass wir so viele Atomkraftwerksunfälle haben, wie wir sie bisher hatten, ist auch extrem unwahrscheinlich. Es nützt halt nichts, ne? Wenn es passiert, passiert's. Dann kannst du hinterher auch nicht sagen, nee, das ist mir jetzt zu unwahrscheinlich.
Ja, natürlich. Unwahrscheinlichkeit gibt's nicht. Insofern, ja, natürlich kann sein, dass es jetzt gleich vorbei ist, aber ich gehe einfach mal davon aus, Optimist wie ich bin, dass das noch eine Weile hier hält.
Ja.
Wenn wir nicht selber in der Lage sind, das Ganze jetzt zu beenden, das könnte natürlich auch passieren.
Ja, also natürlich ist so ein unnötiger Fatalismus jetzt auch gar nicht angebracht, aber es ist halt so.
Auf der anderen Seite, das wäre schon cool. Eigentlich wäre es geil, wenn du überlegst, die Menschheit gibt sich wirklich Mühe, sich selbst auszurotten und am Ende
hat Schnipp und dann so geht irgendwie so eine scheiß Sonne baden und der Strahl geht einfach mal in die falsche Richtung. Und ja, dann, das ist das, was ich meinte. Das ist so.
Und dann diese unfassbar geringe Wahrscheinlichkeit ist jetzt das falsche Wort, diese unfassbaren vielen Voraussetzungen, die es im Zweifel braucht, bis sich überhaupt auf einem Planeten sowas wie ein intelligentes Leben entwickelt.
Ja, ja.
Und dann ist einfach fupp, 5 Lichtjahre weiter ein Stern im Arsch und tja, sorry. Schöner Scheiß.
Schöner Scheiß, aber es ist halt einfach, aber es ist halt einfach, ja, es ist einfach irrelevant. Also so gesamtuniversal gesehen, also universal im Sinne von Universum, ist es auch wurscht. Es ist dann einfach dem
Scheiß. Das macht mich traurig.
Ja, aber es ist dem Universum ja ziemlich egal, was wir hier so machen.
Das Universum ist ein Arsch.
Nö.
Gefühlsloses Arschloch.
Ja, warum sollte das Universum auch Gefühle haben? Die haben wir Menschen. Und deswegen sollten wir ja miteinander pfleglich umgehen. Aber das, wenn wir das schon nicht hinkriegen, wie sollen wir dann mit dem Universum umgehen?
Aber da haben wir ja nichts von. Weil wenn das Universum ein Arsch ist, dann bringt uns das ja nichts.
Doch, ich habe da was von.
Ja, auf die Gesamtpopulation über die Zeit gesehen ja nicht.
Wenn ich zu meinem Dönermann, obwohl er Muslim ist und eigentlich ein Terrorist ist, und meine Gesellschaft durchsetzen und zerstören möchte, nett bin und der ist dann auch nett zu mir, dann habe ich da was davon.
Ist denn der Döner gut?
Ja, der Döner ist so eine Sache. Das Dürüm ist gut, die Pommes sind gut und der vegetarische Döner sind prima. Der im Wesentlichen Salat mit Soßen und leckerem Brot ist.
Ja,
über die Fleischbeilage kann ich dir wenig sagen.
Stimmt. Döner, also ich. Das wird jetzt hier die Berliner, wenn uns denn Berliner zuhören, interessieren.
Das wird euch interessieren.
Das ist bei mir inzwischen Tradition, wenn ich nach Berlin komme, ist eine der ersten Dinge, die ich tue, nachdem ich Hotel bezogen habe und so weiter und so fort. Aber bevor ich dann irgendwie jemanden treffe oder irgendwo ein Bier hintrinke, fahre ich jetzt an die Janowitzbrücke, in den S-Bahnhof Janowitzbrücke. Und da gibt es einen Dönermann, der macht richtig guten Döner. Das ist immer Nummer eins. Wahrscheinlich lachen mich jetzt alle aus und sagen, ja, das Zeug taugt nichts hier und der ist besser. Ist mir wurscht. Der ist der Dönermann, den ich jetzt mal ansteuere. Tatsächlich musste ich feststellen, dass, oder wurde mir erzählt, und ich habe es auch festgestellt, dass der Besitzer gewechselt hat, aber das Zeug ist immer noch genauso gut. Irgendwie macht er das genauso richtig wie der Vorgänger. Und wow, geil. Jetzt hier im Dorf um die Ecke gibt es auch einen Dönermann. Der ist nicht schlecht, aber kostet doppelt so viel. Logischerweise ist ja ein kleines Dorf. Ist aber nur halb so gut. Schade.
Es gibt in einer Ripperbahn hier in Hamburg, das wird es in Berlin deutlich mehr geben, als es das hier in Hamburg gibt. Und dann irgendwann gibt es das wahrscheinlich gar nicht mehr. Da gibt es einen Laden, der heißt Beef Right. Und der macht im Wesentlichen veganes Zeug. vegane Burger, veganes Döner, vegane was weiß ich.
Anstrengend.
Und wenn du denn tatsächlich kein Fleisch isst und so wie ich jetzt seit 3 Jahren, 4 Jahren, ich weiß es gar nicht mehr, kein Fleisch isst, und da mal so einen veganen Döner dir reinpfeifst, dann weißt du, dass das kein Fleisch ist. Aber eigentlich hast du schon fast vergessen, wie es eigentlich in Wirklichkeit mal geschmeckt hat. Und der Selbstbetrug funktioniert ganz gut.
Das ist wie mit Sex.
Ja, bei dir vielleicht. Und da ist es dann so.
Deine Mutter.
Deine Mutter, genau. Und vor allen Dingen die Burger sollen richtig gut sein. Die habe ich noch nicht probiert, sondern ich habe tatsächlich einen Döner gegessen, will aber demnächst mal wieder hin. Und was die machen ist, das finde ich auch sehr geil, sie frittieren Schokoriegel. Bierteig, so. Ja. Das ist schon sehr geil.
Ja, aber die sind doch nicht vegan.
Es gibt vegane. Also es gibt vegane Pendants zu den gängigen Schokoriegeln. Also du kriegst halt so einen veganen Erdnusscreme Schokoriegel frittiert, ohne Markennamen zu nennen, weil die mir kein Geld geben. Wenn sie mir Geld geben würden, würde ich auch
von Marken nennen. Von ausgebeuteten Schokoladenplantagen Sklaven. Toll.
Ja, vermutlich. Na, ich könnte mir fast vorstellen, dass die sogar Fairtrade sind. Wobei ja Fairtrade auch Arschleckerei ist, weil die dann gerade so viel kriegen, dass sie irgendwie halbwegs am Kacken bleiben können. Es ist ja nicht so, als ob da die Leistung so entlohnt wird, wie das hier bei uns jetzt mit dem Mindestlohn der Fall ist, wo ja jeder unfassbar viel Geld für Arbeit bekommt. So auch Nachtwächter und so, die werden jetzt so ja alle so unfassbar toll bezahlt, dass es mir eine helle Freude ist. Ja. Man kann ja auch politisch aktiv sein und in die Partei eintreten, möchte ich an der Stelle nochmal erwähnen.
Ach, jetzt macht er hier schon wieder politische Werbung.
Ja. Die Partei ist zumindest sehr gut.
Welche?
Die Partei.
Ja, welche?
Die Partei, die Partei.
Aha, geht doch.
Sie ist sehr gut.
Ja gut, das ist halt so der Notnagel, wenn man so gar nicht mehr weiß, was man wählen soll. Und ich sage jedem, ich weiß nicht mehr, was ich wählen soll. Und da sage ich, ja, dann wähl halt die Partei. Ja, welche? Ja, die Partei. Ja, warum denn? Ja, und dann versucht man das ein bisschen zu erklären. Und wenn auf der Gegenseite so ein ganz kleines bisschen Resonanz zwischen den Ohren funktioniert, dann klappt das tatsächlich sogar.
Noch viel besser ist es, in die Partei einzutreten und sich dann mit Leuten darüber zu streiten, warum man in die Partei angetreten ist. Und dann kommt ganz viel Argumentation, dann kümmern die sich um ganz viel und
da gibt's Geld.
Das schönste Argument ist die Aussage, wie kann denn ein Herr Sonneborn ins EU-Parlament gehen und da irgendwie mit allen Nebenkosten 33.000 Euro im Monat abgreifen fürs Nichtstun? Das ist immer so der Moment, wo ich sage, ja. Und jetzt überleg dir mal, ob du dir vorher jemals Gedanken darüber gemacht hast, was all die paar hundert verschissenen EU-Abgeordneten an Kohle aus deiner Steuertasche abgreifen, die da rumsitzen und Bananenkrümmungsgrade festlegen. Und so, dann weiß man, warum die Partei einfach unfassbar wichtig ist, weil die Partei einfach Menschen dazu führt, über Politik nachzudenken. Und das ist der größte Nutzen, den die Partei hat. Und deswegen ist die Partei sehr gut.
Und wichtig.
Und ich finde es auch prima, dass Parteifunktionäre, auch wenn sie wenig Aussicht auf Erfolg haben, auch mal beginnen, Bundestagsabgeordnete anzuzeigen, wenn sie Scheiße schreiben auf Twitter. Das finde ich auch sehr angenehm.
Ja, wobei, das ist ja gar nicht so sehr Parteistil, oder?
Das ist nicht Parteistil, das ist...
Also,
das ist ein, das ist,
Stil.
Ja, das ist ein... Das zeigt.
Also ich finde das richtig.
Ja,
davon abgesehen, also ob ja richtig, ob
es jetzt was. Es ist einfach ein schönes Signal, was da mal gesetzt wurde, was auch, glaube ich, viele Leute richtig verstanden haben. Das ist nicht Parteistil, aber es zeigt ja, dass die Menschen, die in der Partei aktiv sind, und wir reden hier von Jens Bollm, unserem Verleger, der ja Erika Steinbach angezeigt hat, weil sie auf Twitter, wie ich finde, in ihrer Rolle als humanitäre Sprecherin der CDU sich falsch geäußert hat, definitiv. So darf man sich als jemand, der in so einem Amt ist, nicht äußern. Das darf man nicht. Das darf man vielleicht eventuell als Privatperson. Selbst dann fände ich es beschissen, aber nicht in diesem Amt. Und diesen Tweet von Frau Steinbach hat Jens zum Anlass genommen, Frau Steinbach anzuzeigen, wegen der Verunglimpfung von Verstorbenen. Das gibt es, dass man da Menschen für anzeigen kann. Natürlich ist davon auszugehen, dass er mit dieser Anzeige nicht durchkommt, aber es ist ein Signal zu sagen, Politiker müssen auch mal ein Stück weit für die Scheiße, die sie verzapfen an verschiedenen Stellen, Verantwortung zeigen. Und wenn sie denn schon der Ansicht sind, so hip zu sein, dass sie sich auf Twitter und Facebook rumtreiben, dann müssen sie auch damit rechnen, dass man das liest, was sie da von sich geben und auch, dass da Menschen kritisch damit umgehen, was sie tun. Und das zeigt halt, dass Jens, der ja nicht nur unser Verleger ist, sondern tatsächlich auch zweiter Schatzmeister der Partei in Niedersachsen. Und das ist einfach auch eine demokratisch geführte Partei, wo ein Schatzmeister auch sicherlich ernsthafte Aufgaben hat, weil es um Parteiengelder geht, um Spendengelder geht und all diese Dinge. Und da sind die doch auch sehr akribisch, dass so jemand eben nicht nur das als Spaßpartei oder als Spaßpolitik oder sonst wie empfindet, sondern jemand durchaus einen sehr klaren Kompass für sich selber hat und da auch entsprechend agiert. Und das fand ich eine Aktion, die mir am Ende dann auch Respekt abgezollt hat, da einen Hörer in Hand zu nehmen, in Berlin anzurufen und zu sagen, ich möchte jetzt bitte Frau Steinbach anzeigen. Fand ich gut. Ist ein Statement, ist zeugt von einem gewissen ethischen und moralischen Wertekompass, den man durchaus haben kann. Ich mach das schon wieder pathetisch werden, ne?
Ja, du bist generell ein pathetischer Mensch. Das geht
furchtbar, ist doch zum anders. Kotzen, oder?
Du könntest auch die Lottozahlen pathetisch vorlesen.
Ach, das ist doch diese Gutmenschen-Scheiße, ist doch echt zum
Kotzen. Auch die Gebührenordnung für Hunde in der Stadt, Hansestadt Hamburg, könntest du auch vorlesen und man wird am Ende wird man sich so eine Träne aus den Augenwinkeln herauswischen müssen. Du kannst halt auch nicht anders. Ja, die gute Frau. Ich mag da eigentlich keine Worte zu der Tante.
Ich hab der vorhin nicht auf Twitter gefolgt. Ich bin dann im Rahmen dieser ganzen Geschichte ein paar Tage auf Twitter gefolgt und echt? Ja, ich habe das dann, was mich da.
Wie viel Seife hast du gebraucht, um das wieder loszuwerden?
Was mich halt wirklich gewundert hat, ist, dass es halt Menschen gab, die da ihr sehr kritisch begegnet sind, die das also dann kritisiert haben, was sie getan haben. Natürlich da auch unangemessen, muss man auch ganz klar sagen. Aber anstatt da jetzt in irgendeiner Weise nicht drauf zu reagieren, wurde jeder einzelne Tweet mit Häme und Spott überzogen. Und das ist ein gewählter Volksvertreter, der, wenn er dann von Bürgern kritisiert wird, mit Häme und Spott reagiert. Das fand ich viel schlimmer als die grundsätzliche politische Ausrichtung von Frau Steinbach, denn man muss sagen, das ist in einem demokratischen Staat, darf man auch Scheißansichten haben als Politiker. Auch das schützt unser Grundgesetz. Aber
die hat doch nichts zu verlieren. Die
ja, aber Häme und Spott ist einfach so eine Sache, wo ich einfach sage, das ist einfach so armselig. Das hat mich eher betroffen gemacht, hat auch dazu geführt, dass ich jetzt dann nach zwei Tagen dann gesagt habe, das will ich jetzt nicht mehr lesen.
Ja, irgendwann ist
gut. Weil ein Politiker, der einfach ob der Gnade der Bürger überhaupt dieses Amt machen darf, dann auf Kritik mit Häme und Spott reagiert, ist so, das stößt mich tatsächlich ab. Da muss ich sagen. Und das zeigt ganz zentral, warum es inzwischen Parteien wie die Partei gibt, warum die nennenswert gewählt werden und warum Menschen entweder gar nicht mehr wählen gehen oder Menschen eben in das Netz von Pegida und anderen Bewegungen gelangen, weil sie an der einen oder anderen Stelle durchaus zu Recht sich von unseren Volksvertretern nicht mehr vertreten fühlen. Und da hoffe ich einfach, dass da irgendwann auch mal eine Einsicht stattfindet irgendwo. Aber wahrscheinlich wird die nicht kommen.
Nee. Also was ich jetzt sagen will, das lasse ich jetzt auch besser. Ich habe da so die... Wenn wir beide jetzt ein Bier zusammen trinken würden, dann hätte ich jetzt einen Spruch auf der Lippe, den würde ich jetzt auch drücken, aber in dem Moment weiß ich ja jetzt, es hören ja doch ein paar Leute zu, deshalb spare ich mir das, weil das wäre nicht sehr freundlich, das wäre justiziabel und deshalb halte ich jetzt mal Mund zu dem Thema. Das ist halt überflüssig, die gute Frau ist überflüssig, die braucht keinen Mensch, die ist hoffentlich bald in Rente und genießt ihren Lebensabend möglichst lange und gesund, hoffe ich, und befreit uns von ihrer Anwesenheit.
Wir müssen sehr zeitnah noch eine Sendung machen und dann erzähle ich mal von den ganzen lustigen und schönen Sachen, die so in den letzten Monaten passiert sind.
Ist ja schlimm, gell? Und das am Jahresanfang schon.
Ja.
Mein Gott.
Es gibt aber auch tolle Sachen. Aber ich muss jetzt schlafen.
Du musst schlafen, ja, du musst arbeiten morgen früh, ne?
Ja, muss raus.
Ja, ich auch. Oh, shit. Verdammt. Also hier Hausaufgabe für die nächste Sendung. Erstens, erstens nur positive Nachrichten, zweitens nur schöne Themen,
ja.
Drittens mehr Sex.
Definitiv. Da reicht auch das Squirting-Thema vom Einstieg in die Sendung heute eigentlich nicht aus.
Ja, und so leid es mir tut, um dir jetzt am Ende noch einen draufzugeben, genau mit dem Aufmacher hat Holger Klein und Florian Freistetter in der letzten Wissenschaftssendung von Vrindt aufgemacht.
Weiß ich.
Achso,
okay. Ich habe es nicht gehört, aber ich
habe es da geklaut.
Ich habe es auf Twitter gelesen und habe gedacht, das könnte ich jetzt auch mal machen.
Ja, finde ich geil. Also, das könnte jetzt wieder in den falschen Hals geraten sein.
Das ist. Ehrlich. Das Squirting könnte in den falschen Hals geraten sein. Du machst das immer nur noch schlimmer. Du machst das nur noch schlimmer.
Ja, ich versuche das Niveau noch so ein bisschen runterzuziehen, damit du nicht merkst, dass es eh schon unten war. Ja, Hausaufgaben für nächstes Mal, ganz klar. Gute Nachrichten, gute Laune.
Und bitte beschimpft uns ausführlich für das Altherrengeseier. Aber genau darum geht es ja. Denn das hier war Schall und Rauch. Zwei alte Herren, zwei alte Opas sitzen auf der Parkbank und reden über den Krieg, den es niemals gegeben hat. Oder vielleicht auch doch. Habt euch wohl. Schönen Abend.
Tschüss, Alexander. Tschüss, Christian.